In dem Sinne, genau, in dem Sinne freue ich mich auf die Stunde jetzt mit Ihnen und mit Juval und übergebe auch gerne an dich, Juval.
Danke, lieber Markus Breuer. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei Tobias Steiger, der mir eben sehr geholfen hat. Jetzt sehe ich auch schon einige Freunde. Ich sehe Gerlinde, das ist gut. Ich sehe meine Freundin Gerlinde, eine Top-Schülerin Gerlinde aus Mönchengladbach. Ich sehe ihre Freundin, meine langjährige Schülerin, die Ingelo Kurschus. Ich sehe Johannes Hampf, sehe ich richtig? Johannes Hampf, Shalom. Und ich habe vorhin auch Jens Nitschkowski gesehen. Tobias, ich möchte mich bei dir bedanken. Du hast mir super geholfen, eben indem ich den Link über WhatsApp geschickt habe. Denn ich habe Dutzende von Menschen, die gerne, gerne, gerne spontan hineinkommen. Und du hast mir das Leben eben vereinfacht, indem ich den Link schicken durfte. Übrigens, möchte mich auch bei Markus Breuer, dem phänomenalen Judenfreund seit einem halben Jahr, ist mein Freund als Leiter der katholischen Erwachsenenbildung in Frankfurt, recht ganz intensiv bedanken. Denn ich habe ja letzte Woche bekommen den YouTube-Link. Und es haben sich viele Menschen interessiert für den YouTube-Link. Denn viele Menschen konnten leider nicht teilnehmen. Und ich habe denen gesagt, ich schicke das ja an WhatsApp als Massenmail, als Massenversand. Und viele haben sich riesig bedankt, das zu sehen. Und auch andere, die heute dabei waren, und das machen wir ja genauso heute, ich weiß, ich spreche schnell, das zur Wiederholung, zur Vertiefung von mir bekommen. Das heißt, sie kriegen mich doppelt. Sie kriegen mich original. Und damit sie wissen, dass es nachher eine Vertiefungsmöglichkeit gibt, den Ding. Okay, ich freue mich riesig, dass wir heute weitermachen. Wir haben heute ganz viel zu besprechen. Wir haben letzte Woche, liebe Freunde und Freundinnen der katholischen Erwachsenenbildung in Bill, im Bistum Limburg, deren Repräsentant Markus Breuer mit mir befreundet ist. Wir werden heute darüber weiter nachdenken, was ist der Grund des Antisemitismus, des Antijudaismus. Und ich habe wieder hier auf meinem Handy ganz spannende Texte gefunden. Markus Breuer hat mir versprochen, dass ich eine Stunde referieren darf. Wenn dann Fragen kommen, stellen Sie mir die Fragen. Und wenn Sie keine Fragen stellen wollen, ist das auch kein Unglück. Sie können mich ja nachher erreichen per E-Mail und per WhatsApp und jederzeit mit mir auch per Telefon korrespondieren. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Der erste Begriff, mit dem wir Juden tituliert werden, ist der Hebräer. Es war mir ganz wichtig, das letzte Woche deutlich herauszuheben. Hebräer ist der Ivri. Ivri, wer ein bisschen Hebräisch kann, ein Bet Resh Jud, das ist der Grenzüberschreiter. Das ist für mich ein ganz wichtiger Begriff. Das ist der Mensch, der wagt, Abraham war der Erste, der es wagte, über die Grenzen seines bisherigen Horizonts und über die Grenzen seiner bisherigen Kenntnisse über Gott hinauszugehen, hinauszuschreiten. Wir haben darüber gesprochen, Abraham wagt es, in das neue Land zu gehen, weil Gott ihn beruft. Er überschreitet die Grenzen des damaligen Kennens, der damaligen Kompetenz, die man über Gott hatte, und wagt, eine Terra Incognita zu betreten. Der Begriff Hebräer wird oft in der Bibel benutzt, selbst wenn später, in einer späteren Phase, der Begriff weitgehend abgelöst wird durch Israelit, Kinder Israels, oder durch den Begriff Jude, der viel später kommt, mit der Ankunft des babylonischen Exils, bleibt der Begriff Hebräer bestehen. Und eines der Grundkennzeichen des Antisemitismus und des abendländischen Antijudaismus ist das Bild in den Köpfen vieler Menschen, wir Juden sind anders. Ich will es heute wiederholen und verschärfen. Entschuldigung, ich muss gerade was trinken. Wir Juden sind anders. Wir Juden haben ein anderes Gottesbild und wir Juden verhalten uns anders. Und um es ganz deutlich zu sagen, ich hatte letzte Woche noch Gespräche mit meiner Top-Schülerin Gerlinde Segel, die ich hier sehe, aus Mönchengladbach, eine meiner profiliertesten Schülerinnen. Wir haben darüber intensiv gesprochen. Ich habe ja einige fantastische Menschen, mit denen ich ja neben meinen öffentlichen Auftritten auch Einzelunterricht mache. Dazu gehört seit Jahren meine große Gerlinde Segel, eine sehr profilierte Denkerin, eine christliche Hebräerin, nenne ich sie, weil sie auch bereit ist, mit Hilfe ihres jüdischen Gelehrten, ihres jüdischen Professors Grenzen, die sie bislang hatte, zu überschreiten. Das Thema Hebräer ist eines der Kernmomente im antisemitischen Verhalten, weil wir Juden etwas haben, das habe ich zum Schluss gesagt letzte Woche vor 21 Uhr, was nicht körperlich determiniert ist, was uns anders macht und uns anders machen muss. Sonst sind wir keine Juden. Damit das wirklich in aller Klarheit ausgesprochen wird. Wir Juden haben ein Bundesverhältnis mit Gott, sind am Berge Sinai und sind schon vorher mit Abraham ein Bundesverhältnis eingegangen. Und dieses Bundesverhältnis, diese Bundesbeziehung, die in Fleisch und Blut übergeht, kennzeichnet uns ultimativ. Und ich habe Ihnen letztes Mal gesagt, kurz vor 21 Uhr, selbst säkulare Juden, wie Karl Marx und Sigmund Freud oder Viktor Frankl, große Männer, Sigmund Freud, Karl Marx, Viktor Frankl. Es gibt ja große Männer, große Juden, die das Judentum sehr bewegten und das jüdische Bewusstsein in die abendländische Gesellschaft einbrachten. Auch diese Juden, die überhaupt nicht mehr observant waren, das heißt, die Tora, die 613 Geh- und Verbote des Judentums, nicht mehr praktizierten. Selbst so ein großer Mann wie Martin Buber, mein großer Lehrer, der große Wiener Jude, Religionsphilosoph Martin Buber, sagte von sich deutlich, er trägt keine Kippa, so wie ich. Sie sehen, ich habe keine Kippa. Ich bin aber trotzdem durch und durch Jude. Er sagte von sich deutlich, ich bin kein observanter Jude, aber ich bin durch und durch Jude, weil ich die Tradition des Judentums und das spirituelle Kraftpaket des Judentums lebe. Mein Vater übrigens auch, mein berühmter Vater, den ich ja nächstes Jahr mit Markus Breuer ehren werde durch besondere Sendungen, Pinchas Lapide, war auch kein observanter Jude. Das heißt, er hat meiner Mutter zuliebe, der berühmten Frau Professor Ruth Lapide, Kompromisse geschlossen und ihr zuliebe die Grundlagen des Judentums gehalten. Aber er kommt aus einem sehr liberal-jüdischen Haushalt in Wien der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, in der Leopoldstadt, in Wien, der zweiten Bezirks. Mein Vater war überhaupt kein observanter Jude. Von Haus aus nicht und auch nicht von seiner Überzeugung. Er war eher ein Buberianer, der zutiefst davon überzeugt war, Gott begegne ich nicht im Ritus, sondern im Geist. Nicht im Ritus, sondern im Geist, im Spiritus. Und so hat er mich auch geprägt. Ich bin heute auch ein Jude, der nicht fanatisch orthodox ist. Sie sehen ja, ich bin ausgesprochen mondän gekleidet und ich bin ein sehr weltoffener Mann, ein sehr weltoffener Jude. Ich liebe das Leben und ich stelle mich dem Leben, aber ich bin so durch und durch Jude. Ich merke es mit den Jahren, ich werde immer jüdischer. Warum? Weil ich merke, dass ich ein Hebräer bin. Ich bin ein Hebräer. So wie viele Männer in der Bibel es sagten, und die Begriffe, wie gesagt, durchzieht die ganze Bibel. Wir sind immer Hebräer, auch in der Geschichte des Exodus aus Ägypten, werden wir Juden in der Bibel, in der Terminologie der Bibel, liebe Freunde und Freundinnen, der KEB in Limburg, immer wieder Ha-Ivriyim genannt, die Hebräer. Ivriyim, Ivriyim. Wir sind anders, wir überschreiten den Geist der Zeit und die Engstirnigkeit der Zeit, in der wir von Gott positioniert sind. Und wenn Sie mich fragen, Markus, mein Freund und die anderen Freunde und Freundinnen, was mich als Juden ausmacht, ich sage es Ihnen ganz direkt, damit wir am Stoff arbeiten, es ist nicht mein beschnittenes Glied und es ist nicht mein koscheres Essen, wir essen koscher, meine Gattin und ich essen natürlich noch koscher, und es ist nicht der Schabbat, den wir halten. Natürlich halte ich den Schabbat. Und natürlich bin ich beschnitten und natürlich essen wir koscher und natürlich bereiten wir uns jetzt auf das Chanukka-Fest vor, Anfang Dezember. Diese Feste sind bei mir natürlich in Fleisch und Blut übergegangen. Und natürlich ist auch die hebräische Sprache, die ich muttersprachlich spreche. Und natürlich ist es auch das Gebet des Judentums, das ich perfekt auf Hebräisch beherrsche, seitdem ich lebe. Aber was mich im Innersten ausmacht und immer ausmachen wird, ist der jüdische Geist. Der jüdische Geist, das jüdische Denken, der radikale Glaube, was ich in letzter Woche sagte, der radikale, kompromisslose Glaube an den einen Gott, der mich in dieses Leben gestellt hat und der mich dazu fordert, sein Bundesgenosse zu sein. Ich darf wiederholen. Der radikale, kompromisslose Glaube an den einen Gott Zebaoth, Adonai, Elohim, es gibt verschiedene Begriffe in der Bibel dafür, der mich seit frühester Kindheit in Jerusalem, in Israel, in Jerusalem, wo ich aufwuchs, zutiefst prägt und mich von Jahr zu Jahr und von Monat zu Monat und von Tag zu Tag mehr durchpulst. Dieser Glaube an den einen Gott, der keinen Götzendienst zulässt, der auch keine Beigesellung in Geschichte in Gestalt eines Sohnes oder eines Heiligen Geistes, damit will ich überhaupt nicht polemisch werden gegenüber dem Christum, aber ich will damit nur sagen, mein Glaube ist so radikal monotheistisch, dass ich neben diesem Gott, wie Maimonides im 12. Jahrhundert, keine Beigesellung einer anderen, wie auch immer gearteten Gottheit in Gestalt eines Sohnes oder in Gestalt einer Gottesmutter oder in Gestalt eines Heiligen Geistes zu akzeptieren bereit bin. Nicht, weil ich borniert bin, nicht, weil ich nicht offen bin für neue Entwicklungen in meinem Geistesleben, sondern weil mein Glaube im Alten Testament, in der Tora von Christen und Juden mich lehrt, Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Höre Israel, dein Gott ist einzig, einig. Und dein Gott ist die Macht dieser Welt. Das durchpulst mich im Innersten. Und ich werde es nicht los. Das möchte ich auch betonen, Markus. Und ich weiß es von ganz großen Juden. Denken Sie zum Beispiel an Heinrich Heine. Heinrich Heine ist ja ein Begriff. Johannes Hampf, Heinrich Heine ist ja ein Begriff. Heinrich Heine war ein ganz großer Jude in Düsseldorf am Rhein im 18., 19. Jahrhundert. Und er hat alles probiert, lieber Markus Breuer und Tobias Steiger, er hat alles probiert, um in die christliche Gesellschaft aufgenommen zu werden, weil er wusste, als beschnittener Jude, der am Schabbat festhält, wird er, und das war natürlich die Tragik seines Lebens, in der Gesellschaft nicht akzeptiert, in Düsseldorf am Rhein und im gesamten europäischen Denken. Er litt darunter kolossal. weil er als Jude, der perfekt Deutsch sprach, besser als mancher Christ in Deutschland Deutsch sprach, ein Gigant in der deutschen Sprache. Manche konnten nicht mal ein Wort seiner Worte verstehen, weil er so brillant in der deutschen Muttersprache war. Er litt zeitlebens darunter, dass er ein Jude, ein Israelit war. Den Begriff werde ich noch gerne dann. Und was macht er? Er lässt sich taufen. Er geht erstens nach Paris, weil er denkt, in der Freiheitlichen Republik Frankreichs hat er bessere Überlebenschancen. Und er merkt, ich komme nicht weiter. Ich werde immer wieder, wenn Sie das bitte notieren, ich werde immer wieder mit meinem Judesein konfrontiert. Ich habe heute darüber ganz viel für Sie studiert, über dieses alte Thema und mit Rabbis in Israel gesprochen. Das Thema Judesein, wenn Sie es in der Radikalität ernst nehmen, wird Sie verfolgen ein Leben lang. Und Heinrich Heine sagt ganz deutlich auf der Matratzengruft, das war sein letztes Gedicht in Paris, ich habe mich immer dagegen gesträubt, ein Jude zu sein, weil ich es peinlich fand, jedes Mal konfrontiert zu werden, du bist ein Jude und du bist nicht einer von uns Christen in Düsseldorf, noch in Paris. Und ich wollte das Judentum ablegen, wie man ein Sommergewand oder ein Wintergewand ablegt. Ich wollte es nicht mehr. Und es ist nicht möglich, sagt er. Es ist nicht möglich. Und kurz vor seinem Tod in den 19. Jahrhundert, in den 1830er, 40er Jahren, kurz vor seinem Sterben in Paris, sagte er auf der sogenannten Matratzengruft, ich bin, großer Gott, zu dir zurückgekommen, als reumütiger Düsseldorfer Jude. Ich bin zu dir reumütig zurückgekommen, als ein geschundener, geschlagener Jude. Und ich schäme mich, dass ich dich verraten habe. Ich habe gemerkt, ich komme von dir nicht weg. Und ich flehe dich an, großer Gott, nimm mich mit meiner jüdischen Identität zurück, obwohl ich dich so verleugnet habe in Düsseldorf und in Paris. Das heißt, Sie merken, das merken wir von einigen großen Denkern, die es probiert haben, das Judentum abzuschütteln, weil es ihnen lästig war. Es war ihnen lästig, die vielen Vorschriften des Judentums einzuhalten. Und vor allen Dingen, und das ist ja unser Thema, von der Gesellschaft mitgeteilt zu bekommen, aufgeklärt zu bekommen, du bist ein Jude. Du bist einfach anders. Und es stimmt, ich bin anders. Wissen Sie, ich bin blond und blauäugig und ich bin ein gut gebauter Mann. Ich wäre in der Nazi-Zeit, wenn man mein Glied nicht untersucht hätte, durchgekommen als Nazi. Ich falle nicht auf als Jude, ob der Äußerlichkeit. Und dennoch merke ich, dass ich im Innersten den Bund vom Sinai trage. Ich bin ein Hebräer. Und ich habe nicht einmal die Absicht, diesem Judesein nicht zu entziehen. Das wird mir immer klarer, das möchte ich Ihnen mitteilen. Das heißt, ich brauche nicht erst den Druck der anderen. Ich brauche nicht einen Markus Breuer, der mir sagt, du bist ein Jude. Oder eine Freundin wie Gerlinde Segel, die mir sagt, du hast etwas Jüdisches an dir, nicht von meinen Augen und von meiner Haarfarbe gesprochen, sondern ich bin Jude. Wenn ich heute Abend mit Ihnen brenne, das ist mein Judesein. Ich brenne so sehr heute Abend und in den anderen Sendungen, die ich mit Markus Breuer machen darf und den anderen Auftritten, weil ich Jude bin. Ohne meine jüdische Identität wäre ich nicht der berühmte Mann, der ich heute sein darf und wäre auch mein Vater nicht der ganz große Mann, der er vor 40, 50, 60 Jahren sein konnte. In uns Juden ist etwas verankert, was ich nicht biologisch determiniere. Wir sind keine andere Rasse. Da hat Hitler massiv geirrt und die Rassenbiologen, die sagen, die Juden sind einfach primitive Gestalten. Das stimmt einfach nicht. Sondern was uns Juden determiniert, ist im innersten Kern unser tief verankertes Bewusstsein. Wir gehören einer Glaubensgemeinschaft an, mit der Gott einen Bund schloss und der Gott einen unentrinnbaren Auftrag auflegte, nämlich seinen Willen und sein Licht in die Welt zu tragen. Was ich letzte Woche erwähnte mit Jesaja 42,6 und Jesaja 49,6. Ich darf wiederholen, Jesaja 49,6 und Jesaja 42,6 sind für mich Kardinalsätze, in denen uns von einem der großen Propheten, den auch Christen ja sehr, sehr schätzen, Jeschajau, gesagt wird, ihr, meine Gesandten, seid Or Lagoyim. So heißt der Terminus Technicus. Wir sind ein Licht für die Heiden. Wir sind ein Licht, eine Erleuchtung. Und das ist noch längst vorchristlich, vor dem christlichen Antijudaismus ausgesprochen. Ich als Jude habe einen Auftrag, dem ich mich nicht entziehen kann und auch nicht entziehen will. Nämlich ein Licht, eine Erleuchtung, eine Bekräftigung, eine Bibelverbundenheit in die Welt zu bringen, die nur ich als Jude in die Welt bringen kann, weil ich dieser Radikalmonotheist bin. Und Sie sehen, das Thema, eigenartig zu sein, einzigartig zu sein, abgesondert zu sein, ist längst vorgegeben, bevor es überhaupt zum christlichen Antijudaismus kam, durch die Geburt Jesu und durch die Brandmarkung von uns Juden als merkwürdige Geschöpfe. Und bevor die schweren Lasten ausgesprochen wurden, werden Gott getötet, dieser Irrsinn, werden Jesus gekreuzigt, etc. Längst bevor das ausgesprochen wurde, sagt Gott uns, ihr habt Hebräer zu sein, ihr habt euch unter keinen Umständen, um es ganz deutlich auszusprechen, liebe Freunde und Freundinnen, ihr habt euch nicht der Tyrannei anderer Lehren unterzuordnen. Ihr seid meine Knechte und nichts anderes, sagt Jesaja mehrfach. Wir sind Knechte Gottes. Und an diesem Fundament wird sich nichts ändern. Und selbst wenn wir probieren, wie Heinrich Heine, dem Judentum uns zu entziehen, oder ich kann Ihnen auch einen anderen großen Mann nennen, damit ich den Bogen für Sie ganz weit spanne. Kennt jemand von Ihnen Jakob Wassermann? Markus, hast du schon mal gehört von Jakob Wassermann? Wer hat das schon mal gehört von Ihnen? Jakob Wassermann, genau, Gerlinde hat es gehört. Ich empfehle Ihnen einfach, schreiben Sie auf Jakob Wassermann, war ein großer fränkischer Jude, der 1932 starb, kurz vor dem Wahnsinn. Und er hat ein Riesenbuch geschrieben, das können Sie lesen, das ist wirklich Bildung, deutsche Bildung. Mein Weg als Deutscher und Jude. Empfehle ich sehr, das ist deutsche Literatur, nicht nur jüdische. Mein Weg als Deutscher und Jude, können Sie auch runterladen im Internet, im Google kostenlos, sind, weiß ich, 80 Seiten. Das Buch habe ich verschlungen vor 20 Jahren. Mein Weg als Deutscher und Jude. Und er hat sich bemüht, liebe Freunde, er hat sich ausgerissen, die Beine und die Hände und die Augen, ein Deutscher im Frankenland zu sein, wie meine Eltern, meine mütterlicherseits. Meine Eltern waren fränkische Juden. Die lebten, bis Hitler seinen Wahnsinnsanfall hatte, in Frankenland, in Mittelfranken, in einem idyllischen Dorf im Steigerwald. Und er lebte dort in dieser Idylle in Mittelfranken, hatte brillante Kenntnisse der deutschen Sprache. Mancher Nazi später konnte nicht ein Zehntel so gut Deutsch wie er, der Jude, der beschnittene Jude konnte. Kurzum, er hat sich so bemüht, nicht aufzufallen als Jude in einer Gesellschaft, die schon prähitlerisch geprägt war davon, wir mögen die Juden nicht. Die Juden sind anders. Sie halten an Geboten fest. Sie arbeiten nicht am Schabbat. Sie sind angeblich reich. Sie sind nicht christlich. Die klassischen Vorurteile des Abendlandes. Und Jakob Wassermann schreibt in seinem Buch Mein Weg als Deutscher und Jude. Der Titel sagt es ja schon. Ich habe alles probiert, was ein Mensch nur probieren kann mit zwei Beinen und einem Hirn. Ein arrivierter Jude zu sein, ein deutscher Jude im Mittelfranken. Und ich schaffe es nicht. Ich werde immer wieder konfrontiert mit dem Eindruck von außen, du bist Jude. Er hat sich wirklich enorm bemüht. Er hat sogar eine Zeit lang aufgehört, koscher zu essen, was ich in meinem Leben nie tun würde. Eher lasse ich mich töten, bevor ich aufhöre, koscher zu essen. Das kommt nicht in Frage. Obwohl ich das Spiel machen könnte. Ich fiele damit überhaupt nicht auf. Aber es kommt für mich nicht in Frage, meine Essentials, meine Grundideen des Judentums aufzugeben. Jakob Wassermann probiert es. Er schreibt es in seinem Buch, weil er diese brennende Sehnsucht hatte von diesem Stigma, von diesem üblen Stigma wegzukommen, du bist ein Jude und du bist eben nicht einer wie wir, weil du nicht an Jesus Christus glaubst, weil du zum Beispiel am Schabbat nicht mit uns Fußball spielst oder am Schabbat mit uns Kerzen entzündest. Darunter hat er wahnsinnig gelitten. Und er sagt ganz deutlich, ich bin daran beinahe zerbrochen. 1932 stirbt er. Ihm ist noch das Schlimmste erspart geblieben, weil er merkt, ich komme aus dem Dilemma nicht raus. Ich komme aus diesem Dilemma nicht raus. Und das ist genau unser Thema heute Abend, liebe Freunde und Freundinnen. Ich komme aus dem Dilemma nicht raus, ein Deutscher und ein Jude sein zu wollen. Ein Deutscher und ein Jude sein zu wollen. Und wie gesagt, er probiert alles. Er ist bereit, sogar sein Judentum zu kompromittieren, das Bundesgebot des Sinai. Und er sagt, es geht nicht. Ich kann nicht. Entweder bin ich nur Jude oder bin ich nur Deutscher. Aber ich werde trotzdem, auch wenn ich mich bemühe, ein Deutscher zu sein unter Deutschen, früher oder später konfrontiert damit, du bist ein Jude. Ein tragisches Buch, das ich Ihnen dennoch empfehle, jetzt gerade in der traurigen Novemberzeit zu lesen, weil es einfach in die deutsche Bildung gehört. Und ich sage Ihnen eben, aus meinem Leben gesprochen, aus meinem Verständnis von Tora, je mehr ich bekenne, ich, Yuval Lapide und jeder Jude, dass ich wirklich ein anderer Geistesmensch bin, wiewohl ich natürlich mit allen Menschen harmoniere, je mehr ich bekenne, an mir ist etwas anderes hineingelegt, dieses Hebräertum, dieses geistige Brennen, dieses ultimative Bekenntnis zum Gott Zebaoth, das keinerlei Kompromisse duldet, desto mehr Frieden bekomme ich. Das heißt, mein Bestreben im Gegensatz, ich habe heute für Sie ganz viel dazu gelesen und gehört aus Israel, je weniger ich versuche, Deutscher sein zu wollen, um jeden Preis, und dazu stehe, dass ich nolens volens, heißt das ja, ungewollt, als Jude hineingeboren wurde und am achten Tag beschnitten wurde, wie Jesus von Nazareth, der hat sich das auch nicht ausgesucht. Und wie Paulus, der ja auch sagt, ich bin am achten Tag beschnitten. Zwei ganz große Juden, die natürlich sagen, ich habe mir das Thema nicht ausgesucht. Und darum legt ja das Judentum Wert darauf, dass der Junge am achten Tag beschnitten wird, damit er es sich nicht aussuchen kann. Sie werden in das Judentum hineingeboren und haben keine Entrinnungsmöglichkeit. Das haben wir letztes Mal besprochen, dass ein Moslem ja entscheiden kann, wann er seinen Sohn beschneidet. Er kann ja bis zum 13. Lebensjahr beschneiden. Aber bei uns Juden gibt es keine Option, Markus. Du wirst am achten Tag beschnitten und solange du keine Gliedentzündung hast, passiert das. Ob dir es passt oder nicht, es wird passieren. Punkt. 15 Millionen Juden ist das auf der Welt mittlerweile passiert. Da wird nicht lang gefragt, da wird gehandelt. So dass ich merke, da ist etwas Prädeterminierendes in meinem Leben und im Leben von anderen Juden natürlich genauso, beim Mann natürlich. Ich bin in mein Judentum hineingeschnitten worden, hineinbeschnitten worden und ich komme nicht mehr raus. Ich komme nicht raus unter keinen Umständen. Und ich habe mir zwei Juden allein gelangt. Es gibt ja Tausende, die es probiert haben. Auch Karl Marx hat es probiert. Auch Sigmund Freud hat sich dagegen gewehrt mit Händen und Füßen. Was hat es gebracht? Nur Tragik und Elend. Und das ist, wissen Sie, das ist das Thema des Judeseins. Judesein heißt, ich darf durchaus ein deutscher Staatsbürger sein. Ich bin deutscher Staatsbürger seit 50 Jahren. Und dennoch ist meine tiefste Identität mein Judesein. Mein Judesein ist, ich sage es Ihnen auch ganz hart, mein größter Stolz. Mein größter Stolz, mit dem ich wuchere, ist nicht meine Kenntnis von Goethe, Schiller und Lessing, ist nicht meine deutsche Zugehörigkeit, nicht mein Aussehen, das sehr deutsch ist, sondern mein größter Stolz ist, ein Jude zu sein, der in Bundesbeziehung mit Gott steht. Es gibt für mich keine größere Befriedigung, als diese Bundesbeziehung zu leben. Und jeder, der mich kennt, wird früher oder später mitgeteilt bekommen, ich bin Jude. Das wird dem Menschen nicht erspart bleiben. Und ich kann Ihnen ganz offen sagen, ich arbeite seit 40 Jahren im jüdisch-christlichen Dialog in Deutschland. Ich habe mit der engen Kollegin von Markus Breuer, meiner Freundin Cornelia Siedlacek, gearbeitet in Frankfurt am Main jahrelang. Und ich habe seit den 90ern nie antisemitische Beschimpfungen bekommen, weil ich ausstrahle, ich bin Jude und ich bin ein wehrtüchtiger Jude und ich bin ein stolzer Jude. Ich bin wirklich ein stolzer Jude. Charlotte Knobloch sagte dieses Jahr am 27. Januar, ich bin stolze Deutsche. Bei mir ist es umgekehrt, ich bin ein stolzer Jude und dann erst ein stolzer Deutscher. Ich bin in erster Linie ein ganz tief dankbarer und stolzer Jude, weil ich ohne mein Judesein nichts wäre, null, ein Vakuum. Ohne meine jüdische Identität, ohne meinen scharfen, potenten jüdischen Geist, mit dem ich ja Menschen wirklich bereichern darf, im Einzelunterricht und im Gruppenunterricht, ohne meine brillante Kenntnis der hebräischen Sprache, mit der ich Christen ja an ihr Fundament zurückführen darf, weil ich eben die Sprache Jesu beherrsche, wäre ich gar nichts. Ich könnte Physik studieren, ich könnte Chemie studieren, ich könnte sonstige Geschichten machen. Es wäre nicht meine innerste Identität. Und darum lasse ich, im Gegensatz zu vielen, die daran gestrandet und auch gestorben sind, jedweden Versuch los, mich assimilieren zu wollen. Assimilation ist der Begriff für Totalaufgabe. Selbstaufgabe. Das kommt bei mir überhaupt nicht in Frage. Ich habe überhaupt nicht das Ansinnen. Und als ich noch viel jünger war, mit 30, habe ich nie diese Experimente ausprobiert, mal einen Ashram zu besuchen in Indien. Oder weiß ich, die Söhne, die Kinder Gottes, Moonsekten oder Buddhismus. Das war für mich nie ein Thema. Warum war es für mich kein Thema? Nicht, weil ich nicht offen war für Experimente, sondern weil ich gemerkt habe, mein Judentum, lieber Johannes Hampf, mein Judentum ist so eine Potenz, ist so ein Abenteuer, ein Ozean von Weisheit und Wissen. Bevor ich irgendwelchen Schnickschnack mit Hare Krishna ausprobiere, will ich mein Judentum kennenlernen. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich bin so erregt, so pausenlos erregt wie ein junger Mann, obwohl ich nicht mehr 30 bin, wenn ich mich mit Judentum beschäftige. Das wissen meine Schüler, das weiß Gerlinde Segel und das weiß Johannes Hampf und das weiß Dr. Dirk Nitschkowski. Das wissen alle meine Schüler, die mit mir lernen und mich bezahlen dafür. Ich bin mit den Jahren immer erregter Jude, weil ich durch die Weisheit Gottes merke, welcher Schatz es ist, ein Jude zu sein. Ich möchte es nicht eintauschen, selbst wenn mir irgendein Buddhist sagte, du kriegst den Palast in Thailand für 3 Milliarden Euro, wenn du bist der Chef unseres Buddhistenpalastes. Ich hätte ihm sagen, ich danke dir für die Offerte, bitte schick sie an Gerlinde Segel, ich bin nicht daran interessiert. Wenn sie mir 3 Milliarden Euro geben, würde ich jedwede Konversion ablehnen. Es kommt überhaupt nicht in Frage, geschweige denn in die Umsetzung. Noch einmal, weil ich merke, dass meine Tora mit den Jahren nicht nachlässt, sondern mich erregter macht, als ich je in meinem Leben war. Ich werde mit den Jahren immer wilder. Wilder und ungezügelter, wenn ich mich mit Judentum beschäftige und wenn ich meine Vorlesungen an deutschen Universitäten halten darf. Weil ich merke, dass das jüdische Feuer, das am Sinai brannte, in mir weiterbrennt. Weil ich merke, dass das Sinai-Feuer und das Feuer vom brennenden Dornbusch, das ja seinerzeit auch Mose verwandelte von einem Ägypter zu einem Juden in Exodus 3, in mir so brennt, ich kann mich dem nicht entziehen und ich will mich dem nicht entziehen. Und das ist etwas, was uns Juden im Innersten ausmacht. Und ich habe in letzter Woche gesagt, sogar ein Mann wie Marcel Reich-Ranitzky, den ich erkennen durfte mit meinen Eltern, sehr säkularer Jude, ich nenne ihn ein Schweinefleischjude, der alles tat, was man als Jude nicht tut, sagt deutlich, ich kann mich mein Judentum nicht entziehen. Es ist etwas in mir angelegt, es ist in mir eine Identität angelegt, die ich nicht loswerden kann. Spätestens Hitler hat mich darauf aufmerksam gemacht. was ihm sehr viel Leid und sehr viel Tode eingebracht hat. Jetzt möchte ich mit Ihnen den zweiten Begriff besprechen, nämlich Israelit. Israeli, wir müssen den Begriff natürlich unterscheiden, Israeli von Israelit. Darauf lege ich großen Wert in meinem Unterricht. Ein Israeli ist ein Staatsbürger Israels und ein Israelit ist ein Angehöriger der israelitischen, sprich der jüdischen Glaubensgemeinschaft. Das stammt von Jakob ab, der in der Nacht am Jabok kämpfte, in Genesis 28, und der umbenannt wurde von Gott, sprich durch Gott, aus Jakob zu Israel. Und jetzt werden Sie sich wundern. Der Name Israel bedeutet Kämpfer Gottes. Johannes Hampf weiß das wahrscheinlich aus unseren Besprechungen neulich. Ich mache ja mit ihm auch Einzelunterricht. Israel heißt Kämpfer Gottes. Das heißt, wir haben in uns, um zum zweiten Begriff zu kommen, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, etwas nicht nur Grenzüberschreitendes, können Sie notieren, sondern etwas Kämpferisches. Warum? Weil unser Vorvater Jakob, streng genommen, am Jabok kämpfte in der Nacht vor seiner Begegnung, kennen Sie ja aus Genesis 28, vor seiner Begegnung mit seinem Rivalen Esau. Gott erschien ihm in Gestalt eines Mannes, wie es dort heißt, und kämpfte mit ihm die Nacht durch. Und er sagte ihm, du wirst, so in dem schönen Lutherdeutsch, du wirst nicht mehr Jakob heißen, sondern Fürder da ist dein Name Israel. Im Hebräischen heißt es Israel, nicht Israel. Und Israel heißt Kämpfer Gottes. Und das muss sich ein Jude bewusst machen. Ein Jude ist nicht nur der Grenzüberschreiter, der Hebräer, Ivri, sondern ist auch ein Mann, eine Frau, die mit Kampf einhergeht. Das jüdische Leben ist ein Kampf. Das muss ich Ihnen, weil ich ja ein solider Professor bin, Ihnen sehr deutlich vermitteln. Jude sein heißt nicht nur einfach eine Grenze überschreiten, das Denken der Zeit überwinden zugunsten eines neuen Denkens, des monotheistischen Denkens, sondern Jude sein bedeutet Israelit sein. Und Sie wissen vielleicht aus Ihrem Studium, dass viele Gemeinden vor der Nazizeit, aber auch nach der Nazizeit, sich benannten ICZ, Israelitische Kultusgemeinde oder Israelitisches Kultuszentrum, können Sie im Internet finden. In tausenden Informationen, die Sie im Internet finden, werden Sie merken, auch die zum Beispiel heute, die württembergische Gemeinde, ich lebe ja mit meiner Frau in Baden-Württemberg, und die offizielle Gemeinde in Stuttgart heißt Israelitisches Kultuszentrum, ICZ, ist nicht israelisches, Vorsicht, israelitisches, bitte unterscheiden Sie genau zwischen israelitisch und israelisch, Israelitisches Kultuszentrum beziehungsweise Israelitische Kultusgemeinde Baden-Württemberg in Stuttgart. Weil die Juden sehr wohl wussten, wir sind nicht nur Hebräer, wir sind Israeliten. Noch vor der Staatsgründung Israels, in der der Begriff Israel geprägt wurde, für den Staat am 14. Mai 48. Das heißt, einem Juden wohnt auch das Kämpferische. Gott lädt uns ein, ich liefere Ihnen wirklich ganz tiefe Perlen, die Sie sonst nicht hören werden. Gott liefert uns etwas Kämpferisches, denn das Wort Israel ist nicht der, weiß ich was, der Puppenhalter oder der Haarstreichler, sondern Israel, Israelit, heißt wirklich in der hebräischen Sprache, und Jesus wusste das natürlich. Und Miriam, die Mutter Jesu, wusste das auch. Die sprachen ja alle perfekt Hebräisch, die großen Männer und Frauen, sowohl des Ersten als auch des Zweiten Testaments. Und Johannes der Täufer, all die Menschen, die ich liebe im Zweiten Testament, meine jüdischen Brüder und Schwestern, die waren Israeliten. Sie kennen doch den berühmten Satz, den Nathan, den Jesus spricht. Du bist ein wahrer Israelit, in Johannes 1,46, als Nathanael kommt und sich Jesus anschließt. Da ist ein Mann ohne Fehl, ein wahrer Israelit, nennt Jesus Nathanael. Verstehen Sie? Das heißt, der Begriff zur Zeit des Neuen Testaments, des Zweiten Testaments, natürlich gängig, sonst hätte Jesus ihn nicht so bezeichnet, Nathanael. Ein Mann ohne Fehl, ein Israelit, ein Bundesangehöriger, der mit Gott gestritten hat und sich die Partnerschaft mit Gott errungen hat. Und das wohnt uns Israeliten nah an. Wir sind berufen dazu, den Kampf für Gott und für den Monotheismus und für die 10 Gebote, wenn Sie wollen, für die Ideale des Judentums, die Zugehörigkeit zu einer Bundesgemeinschaft, die Zugehörigkeit zu einer Lichtgemeinschaft, die den einen Gott proklamiert und keine Kompromisse zulässt, angeschlossen. Und ich habe das Glück, wenn Sie wollen, ich bin Israeli und Israelit. Israeli und Israelit. Das heißt, ich bin in Israel geboren, ich habe zwei Staatsbürgerschaften. Ich bin sowohl ein Israeli und ein Israelit. Ich bin ein Israeli, weil ich die israelische Staatsbürgerschaft habe. Ich bin in Israel geboren, aber hier aufgewachsen. Und ich bin ein Israelit, weil ich der Gemeinschaft der Israeliten, der Kinder Israels, wie sie in der Bibel nach Jakob genannt werden, angehöre. Das heißt, ich bin nicht nur der Grenzüberschreiter, sondern ich bin im Zuge der Entwicklung Jakobs zum Israeliten auch ein Israelit. In der Bibel werden sie genannt die Söhne Israels. Die Söhne Israels sind die Söhne Jakobs. Jakob wird ja, wie gesagt, umbenannt. Und seit seines Lebens haftet ihm die Dualität von Jakob und Israel an. Im Hebräischen wird es ja mit J ausgesprochen. Jakob und Israel. Das heißt, er hat eine doppelte Identität. Er wird Jakob sein, der der Gründer des jüdischen Volkes war. Und er wird Israel genannt, denn du hast mit Gott gekämpft und obsiegt, Buber sagt, und vermocht. Das heißt, es wohnt in ihnen dieses Kämpferische. Dieses Kämpferische, das heißt, dieses auffällige sich einsetzen für Gott, das auffällige sich einsetzen für Gott, was mit Kampf, was mit Nonkonformismus, wenn Sie notieren wollen, mit Nonkonformismus einhergeht. Ich bin, wie gesagt, Israeli und zugleich Israelit, weil ich in Israel geboren bin und ein Israelit bin, ein Angehöriger der jüdischen Gemeinschaft, die seit Jakob umbenannt wurde in Israeliten. Wenn Sie sich bewusst machen wollen, nicht jeder Israeli ist ein Israelit und nicht jeder Israelit ist ein Israeli. Bitte verwechseln Sie die Begriffe nicht. Es gibt in Deutschland, wie gesagt, die israelische Botschaft in Berlin. In Berlin gibt es die israelische Botschaft und in Stuttgart gibt es die israelitische Kultusgemeinde. Das sind zwei völlig verschiedene Vereine. Mich hat neulich jemand mal angerufen und gesagt, kann ich die Nummer der israelitischen Botschaft in Berlin von Ihnen bekommen? Wissen Sie die? Und da musste ich diese Person aufklären, dass es keine israelitische Botschaft gibt, sondern eine israelische Botschaft und dass es keine israelitische Kultusgemeinde, sondern keine israelische Kultusgemeinde, sondern eine israelitische Kultusgemeinde gibt. Warum ist der Unterschied wichtig? Weil Sie heute im Staat Israel Israelis haben, die nicht Israeliten sind. In Israel leben heute 9 Millionen Menschen. Davon sind circa 6,5, 7 Millionen Menschen Israeliten, Juden. Der Rest sind Drusen, Christen und Moslems, können Sie notieren. Nicht jeder Israeli ist ein Israelit. Israel duldet ja heute Pluralismus in den Religionen. Sie können heute eine Drusin sein, und es gibt ja Drusen. Etwa 1,5 bis 2 Millionen Menschen in Israel von den 9 Millionen Bürgern sind Drusen, Christen, Moslems. Sie sind Israelis, haben israelischen Pass wie ich und sind dennoch nicht israelitischen Glaubens, weil sie ihren eigenen Glauben haben, der natürlich von Israel respektiert wird. Umgekehrt ist nicht jeder Israelit ein Israeli. Es gibt Juden in der Diaspora, die in Deutschland geboren sind oder in Amerika oder in Frankreich, die keine Israelis sind, weil sie nicht in Israel gelebt haben und weil sie auch nach Israel nicht gehen. Verstehen Sie? Sie können beides sein. Sie können ein Israelit sein, ohne Israeli zu sein. Und Sie können ein Israeli sein, ohne ein jüdischer Mensch zu sein, der dem jüdischen Glauben anhängt. Der Begriff Kinder Israels ist einer der zentralen Begriffe der Juden in der Bibel. Wenn Sie notieren, der am häufigsten vorkommende Begriff, der uns Juden anhaftet in der Bibel, ist Bnei Israel. Bnei Israel. Damit sind gemeint die Söhne, respektive die Söhne und Töchter Israels, des großen Kämpfers am Jabok, der umbenannt wurde von Jakob eben in Israel. Das ist der Begriff, der die Bibel, die Propheten und die Tora und die Ketuvim, die Schriften Israels, am häufigsten durchzieht. Warum? Weil es das Kennzeichen von uns Juden ist. Gott lädt uns Juden ein, zu kämpfen mit ihm. Denn Sie erinnern sich, damit wir ein bisschen biblisch noch bleiben, die Nacht am Jabok, die Nacht des Kampfes, war sehr hart. Denn Jakob musste mit Gott kämpfen, mit dem Mann Gottes, und er renkte ihm die Spannader aus, die Spannader am Hüftgelenk. Und seitdem war er ein Hinkender. Und in dem Moment nennt ihn Gott, du bist ein Israelit, denn du hast mit Gott und Mensch gekämpft. Das kennzeichnet mich. Das ist natürlich, wenn Sie so wollen, eine Provokation für das Abendland. Wir Juden wurden unter anderem deshalb gehasst, weil wir durch dieses Kämpferische, ich sehe es mal ganz deutlich für Sie, ein anderes Gottesbild in das Abendland bringen. Wir Juden bringen und brachten ein anderes Gottesbild an das Abendland, weil wir nicht nur Beter Gottes waren, wie Christen es landläufig predigten, sondern auch Kämpfer Gottes. Ich will hier die Frage fundiert beantworten, die ich mit meinem Freund Markus Breuer herausgearbeitet habe. Warum werden wir, war ja mein Titel, warum werden wir Juden immer geschlagen und vergast? Und die Antwort darauf, die sage ich Ihnen wirklich als gebildeter Jude, der sich sehr für Sie vorbereitet hat, weil wir in das Abendland das Bild brachten, Gott wird nicht nur brav angebetet, Gott wird nicht nur brav angebetet und brav verehrt durch entsprechende Sakramente christlicherseits, sondern Gott darf auch in Anführungszeichen bekämpft werden, wie Jakob in der Nacht des Kampfes am Jabok. Das ist etwas, was uns nicht sympathisch machte. Wir verehren nicht nur Gott auf den Knien hin und her rutschend und wir beten nicht nur zu Gott. Wir beten nicht nur zu Gott, wir verehren nicht nur Gott, sondern wir kämpfen mit Gott. Und wenn Sie die Bibel anschauen, es gibt ja ganz große Texte in der Bibel. Wir ringen uns die Beziehung mit Gott ab. Wir ringen uns oder erringen uns die Beziehung mit Gott. Das heißt, wenn Sie sich einen Hiob anschauen, wenn Sie sich einen Hiob anschauen, die Geschichte, die Gestalt Hiob, oder Abraham, der mit Gott rechnet, in Genesis 18 rechnet Gott mit Abraham. Gott rechnet mit Abraham, beziehungsweise Abraham rechnet mit Gott in diesem großen Kampf, mit Gott, in dem es um die Rettung von Sodom und Gomorra geht, wissen wir, dass Abraham bereit ist, mit seinem Gott zu rechten. Er ist bereit, um die Rettung der beiden Städte Sodom und Gomorra alles zu unternehmen, um seinen Gott gnädig zu stimmen und die Menschen zu bewahren. Dann haben sie Hiob, der mit Gott rechtet. Hiob rechtet mit Gott, weil er nicht akzeptieren kann, dass sein Schicksal so hart geworden ist. Er macht Gott Vorwürfe. Er polemisiert Gott. Er bekämpft Gott auf Schritt und Tritt. Und dennoch hält er an seinen Gott fest. Das ist die Ambivalenz des großen Mannes Hiob. Mit Gott rechten, mit Gott streiten können, mit Gott kämpfen können. Sogar körperlich, wenn wir Jakob in der Nacht des Jabox anschauen. Aber dennoch an Gott nicht vorbeikommen können. Das macht uns Juden im Tiefsten aus. Und das macht uns Juden, um es mal ganz deutlich zu sagen, unsympathisch. Ich will es ganz deutlich aussprechen. Das macht uns, wenn ich an die Geschichte des Abendlandes dachte, unsympathisch. Weil wir eben nicht diese typisch abendländisch-christliche Tradition pflegten, nämlich auf den Knien zu rutschen vor Gott und Gott zu verehren, nur Gott zu verehren und Gott zu bebeten. Wir Juden lieben es, Gott im positiven Sinn zu bekämpfen, mit Gott zu trotzen. Denken Sie an viele Psalmen, die wir Juden ja dem Abendland schenken durften, in denen David mit Gott rechtet, in denen David mit Gott kämpft und in bitterster Not ihm Vorhaltungen macht, sich die Beziehung mit ihm erkämpft. Denken Sie an Jeremia, ein weiterer großer Mann. Wir haben Hiob, wir haben David, wir haben Jeremia, wir haben Abraham. Jeremia rechtet mit Gott ebenfalls. Wenn Sie an die Klagelieder denken, die vier Bücher, die vier Kapitel des Buches Echa, die Lamentationes auf Deutsch, Deutsch-Latein, werden Sie merken, dass ein Mann wie Jeremia, ein ganz großer Prophet, den Jesus natürlich liebte und den Sie auch kennen, denn das Alte Testament ist ja auch Kanon des Neuen Testaments, sprich des christlichen Bibel mit Neuem und Altem Testament. Jeremia macht Gott schwerste Vorwürfe. Er beschimpft Gott und dennoch kann er von Gott nicht ablassen. Das heißt, unsere Beziehung zu Gott macht uns, ich sage es ganz deutlich, unsympathisch in der Welt. Unsympathisch, weil wir ein Gottesbild in die Welt bringen, mit dem heute noch, ich habe ja viele Schüler weltweit, mir heute noch für viele Christen sehr unangenehm ist. Gestern erst hatte ich eine riesen E-Mail-Korrespondenz und Wochen vorher. Was ist das mit bei euch in der Bibel? Wie kann Ezekiel so ordinär werden? Ich werde mit meiner Schülerin Gerlinde Segel Ende des Monats das neue Buch Ezekiel durcharbeiten. Wir haben ja Einzelunterricht seit 5 Jahren und wir werden uns das anspruchsvolle Buch Ezekiel anschauen. Jecheskel auf Hebräisch. Und da werden schärfste Worte eines Propheten, den Jesus kannte und den Jesus natürlich liebte, in den Mund genommen, die für viele Christen heute noch empörend sind, skandalös. Wie kann ein Prophet, ein Mann Gottes, solche Unzüglichkeiten Gott gegenüber aussprechen? Oder anders ausgedrückt, noch schärfer ausgedrückt, wie kann der Gott Zebaot so scharf mit seinem Volk umgehen, dass er ihnen droht, ich schmeiße euch weg in die Diaspora, in die Galut, und ich werde kein Auge zudrücken, wenn ich mit euch abrechne. Das sind wahnsinnig harte Worte. Wahnsinnig harte Worte, die Sie alle kennen. Und ich kenne heute noch im Jahre 2021, 2022 Christen, die große Schwierigkeiten haben mit diesem strengen Gott des Judentums. Mit diesem sogenannten strengen, bösen Gott des Judentums. Dem gegenüber doch der christliche Gott nur die Zärtlichkeit verkörpert und Weichheit und Gemütlichkeit. Und diese Antithese hat auch dazu beigetragen, dass wir Juden vergast und verbrannt und vernichtet wurden. Weil man sagte, wir wollen nicht, christlicherseits, jetzt sind wir im christlichen Zeitalter, im christlichen Äon, seit der Geburt Jesu, wir wollen kein altes Testament haben, in dem ständig ein strenger Gott streng mit seinen Juden umgeht. Wir wollen das nicht. Und die Juden sind uns lästig. Die erinnern uns an diesen strengen Gott, den wir durch Jesus den Christus, überwunden haben und ein neues Zeitalter betreten haben. Das hat uns auch sehr anfällig gemacht. Darum hat man uns gehasst, weil wir Christen erinnerten, dass wir an unserem Bild Gottes des Alten, sprich des Ersten Testaments, der Tora festhielten, das sehr ambivalent ist, das einerseits von Schärfe und von Strenge Gottes geprägt ist, andererseits von der Liebe Gottes und von der Rücksicht und von der Demut Gottes uns gegenüber, der uns nie nachlässt, nie aufgibt, sondern immer wieder neu zu sich ruft. Das heißt, diese Dialektik, nennen wir es mal die Dialektik, diese Dialektik des jüdischen Gottesbildes ist etwas, was uns Juden eigen ist. Das kommt in der Bibel immer wieder vor. Sie haben es sowohl in den Königen als auch im Propheten Ezekiel, im Propheten Jesaja, im Propheten Jeremia. Immer wieder haben wir diese Spannungsbeziehung zwischen uns und Gott. Einerseits ist es der strenge Gott, der uns schwerste Vorhaltungen macht. Andererseits ist es Gott, der sich uns erbarmt, auch bei Jeremia und Ezekiel, und uns enorm lohnt. Entschuldigung. Diese Dialektik macht uns nicht sehr sympathisch. Und um es sehr deutlich zu sagen, es gab in der frühen christlichen Literatur seit der Entstehung des Christentums ganz viele Christen, auch die großen Kirchenväter wie Origenes und Chrysostomus, die uns Juden vorwarfen, wir hätten etwas Altertümliches an uns. Wir seien nicht in die wahre Liebesreligion des Christentums hineingeboren, obwohl das natürlich eine völlig falsche Schwarz-Weiß-Malerei ist. Es stimmt einfach nicht. Denn wie mein weltberühmter Vater sagte, es gibt sowohl im Alten Testament den liebenden Gott, wie zum Beispiel den Gott des Hohelieds der Liebe, der sehr liebevoll und einfühlsam mit Juden, mit seinen Juden umgeht, als auch den strengen Gott im Neuen Testament. Es gibt in den großen Evangelien Jesu, die ich natürlich schätze und perfekt kenne, auch strengste Aussagen Jesu im Namen Gottes gegenüber das jüdische Volk. Das heißt, diese Schwarz-Weiß-Trennung, der strenge Gott des Alten Testaments und der weiche Gott des Neuen Testaments ist so nicht richtig. Aber im Zuge der abendländischen Hasstiraden uns Juden gegenüber wollte man ja nicht wirklich differenzieren. Man wollte nicht differenzieren, sondern man wollte eher stigmatisieren. Man wollte nicht differenzieren, wie geht Gott mit Juden um und wie geht Gott mit Christen um. Das heißt, Gott geht mit allen liebevoll um, sondern man wollte eher uns brandmarken, weil wir ein Gottesbild mitbrachten, an dem wir eben festhielten. Und wenn Sie das noch notieren wollen. Wir Juden haben, ich meine mit Juden wirklich das Gros der Juden, wir Juden haben schon zu Bibelzeiten, trotz unserer Abtrünnigkeit von Gott und trotz unserer Schwierigkeiten, von denen die Bibel ja berichtet, immer an unserem Gott festgehalten, weil wir wussten, dass Gott Bundestreue von uns verlangt. Trotz der Schwierigkeiten, inmitten der großen Schwierigkeiten, die wir Gott immer wieder bereiteten, liebe Freunde und Markus, haben wir immer wieder zu Gott zurückgefunden. Und der Gott der Bibel betont immer wieder, ich werde mich euch erneut zeigen und ich werde euch zurückholen aus der Diaspora. Und ich werde meinen Bund, wenn Sie an Jeremia 31 denken, ich werde meinen Bund erneuern mit euch, weil ich euch liebe und weil ich euch verzeihe eure Abtrünnigkeiten. Das hat uns Juden geprägt, diese ambivalente, drücken wir es mal aus, kämpferische Beziehung mit Gott. Die ambivalente, kämpferische Beziehung mit Gott, die Bibel auf Schritt und Tritt porträtiert, ist uns Juden eigen. Die hat uns immer schon vor der Zeitenwende, vor der Geburt Jesu charakterisiert. Immer waren wir in dieser Dualität zwischen Verlorensein, zwischen vorübergehendem Verstoßensein durch Gott und zwischen liebevollen Zurückgewinnen durch Gott. Das prägt einen Juden, das prägt uns Juden zutiefst. Das wohnt uns inne und wie gesagt schon durch den Namen Israel. Wir heißen, weil Gott es so will, ich darf es wiederholen, Johannes Amt, wir heißen Israeliten nicht, weil wir uns den Namen aussuchten, sondern weil Gott uns den Namen aufdruckt. Wenn Sie das bitte in aller Deutlichkeit aufschreiben. Gott befiehlt Jakob, das kennen Sie als Kinder noch auswendig. Gott sagt in der Nacht des Kampfes am Jabbok, du wirst nicht Jakob heißen, sondern weil ich es festige, bist du Israel. Das heißt, dir wohnt das Kämpferische inne. Das habe ich mir als Jude nicht ausgedacht. Das hat Gott sich ausgedacht und das bringt uns Juden über alle Generationen weg. Seit 1800 vor, als Abraham, Isaac und Jakob kämpften. Dieses Kämpferische, dieses Dialektische, dieses Provokante, das uns hier Juden innewohnt, das ist ein Charakteristikum von uns Juden durch die Generation. Und schon vor der Entstehung des Christentums, des christlichen Bewusstseins, hat es für böse Spannungen gesorgt, eben zur Zeit der Bibel. Wir Juden wurden als anders betrachtet, weil wir an diesem Gott festhielten, obwohl wir natürlich immer wieder rückfällig wurden. Wir wurden immer wieder rückfällig, indem wir die Götter anbeteten, die Gott uns nicht zugestand. Davon gibt es leider erschütternde Zeugnisse in der Bibel. Und dennoch haben wir immer wieder in Zeiten der Reform zu unserem Gott zurückgefunden. Wir haben zu unserem Gott zurückgefunden und Phasen tiefster Ablösung von Gott lösen sich ab durch Phasen tiefster Rückkehr zu Gott. Davon kennen Sie ja Dutzende Beispiele. Das durchzieht das sogenannte Alte oder wie Sie es auch sagen, das Erste Testament. Darum bin ich auch sehr froh, dass ich den Begriff Erste Testament benutze. Das hat übrigens, ich möchte ihn ehren, ein großer katholischer Mann, Professor Erich Zenger, möchte ich unbedingt ehren heute Abend, geprägt. Den Begriff Erstes Testament verdanken wir heute der Literatur Professor Erich Zenger, katholischer Professor an der Universität zu Münster, schon seit 10 Jahren leider im Himmel. Ein großer Freund meines Vaters. Er prägte es, weil er diese Nomenklatur unbedingt ändern wollte, wonach wir Juden altertümlich sind, primitiv und das Neue Testament etwas Neues brächte und dementsprechend das wahre Testament ist. Und diese Nomenklatur hat er gebrochen. Es gibt für ihn nicht mehr das Alte und das Neue Testament, sondern, was ich auch sehr gut finde, meinerseits das Erste und das Zweite Testament. Oder die Bibel, wie mein Vater sagte, die Bibel der Juden und die Bibel der Christen. Kurzum, das ist ein weiteres Moment in unserer Beziehung zu Gott. Und jetzt möchte ich den dritten Begriff klären, nämlich den Begriff der Juden. Wir haben ja vorhin den Begriff der Hebräer geklärt, wir haben den Begriff der Israeliten geklärt und den Begriff der Juden. Juden kennen wir erst mit dem Exil des babylonischen Terrors. Das heißt, wir finden es in der Bibel, in den Büchern von Esra und Nehemia. In den Büchern Esra und Nehemia und im zweiten Buch der Könige, ab dem Ende dieses Buches, wird der Begriff Jehudi benutzt. Jehudi ist der hebräische Begriff für Jude, der sich dann im Mittelalter festlegt für uns Juden. Heute sind wir überwiegend in der Welt die Juden und weniger die Israeliten und weniger die Hebräer, sondern die Juden. Der Begriff Jehudi war noch zur Zeit der Bibel gemünzt auf Judäa. Die Juden waren ja im Bereich Judäa, das ist der Südbereich Israels. Es gibt ja das, Sie wissen ja, Israel wurde eingeteilt in drei Bereiche zur Zeit der Bibel. In Galiläa, in Samarien und Judäa. Und der südliche Bereich Judäa war der einzige Bereich, der übrig blieb, nachdem das jüdische Volk, das Nordreich, zerstört wurde und im Jahre 722 vertrieben wurde. Es blieb nur noch das Nordreich übrig, Judäa. Und in diesem Bereich Judäa lebten die Juden. Und die früheste Bezeichnung, die uns bekannt ist zum Thema Bürger Judäas, heißen die Yehudim. Und meine Kollegen und ich sind heute davon überzeugt, dass der Begriff ursprünglich territorial gemeint war, die Bürger Judäas. Die Bürger Judäas wurden Judäa genannt. Es gibt heute noch eine ganz große Diskussion zwischen vielen Kollegen und mir, wie der Begriff Juden im Neuen Testament zu verstehen sei. Ob der Begriff bei Johannes, der das ja sehr reichhaltig benutzt, die Juden gemünzt ist als ein religiöser Begriff oder als ein ethnischer Begriff. Johannes spricht ja ganz oft davon, die Juden kamen zum Pesachfest nach Jerusalem und die Juden sagten dies und die Juden sagten jenes. Es ist heute noch sehr umstritten, was Johannes der Evangelist im Jahre 100 damit meinte. Ob er primär einen religiösen Begriff konnotierte oder einen geografischen Begriff. Mein Gefühl ist, meine Einschätzung ist, dass er eine Mischung aus beiden kreierte. Denn wenn er nur den religiösen Begriff gemeint hätte, hätte er natürlich auch die Juden in Samarien. Es gab ja damals Juden in Samarien. Es gab ja erste Rückkehrer aus Samarien und es gab ja auch eine jüdische Gemeinschaft, die sich neu ansiedelte in Samarien. Denken Sie an die Samariterin und es gab ja auch Juden in Galiläa. Wenn er den Begriff nur religiös konnotiert hätte, müsste er ja nicht die Juden besonders separieren, wenn er beispielsweise von Judäa spricht. Die Juden waren damals ein gängiger Begriff. Das heißt, die Gläubigen Gottes waren ein gängiger Begriff und hätte, wenn er wirklich die Juden als Glaubensgemeinschaft stigmatisieren wollte, nicht den Begriff Juden benutzen wollen, weil es damals der gängige Begriff war. Es gab ja nichts anderes. Zur Zeit Jesu gab es ja nur die Juden. Die Juden waren der Glaube, an den sich der Apostel Johannes wendet und die Jesus anspricht. Das heißt, wenn er von den Juden spricht, bin ich davon überzeugt, meint er primär die Bürger Judäas, in deren Zentrum ja das Heiligtum stand. In Jerusalem stand ja das Heiligtum, der Tempel Gottes. Und darum bin ich davon überzeugt, er meinte die Juden als die Bürger Judäas und zugleich diese besondere Population, die dort lebte, die mehrheitlich Juden war. Das heißt, die jüdischen Bürger Judäas, die mit ihrer Observanz, mit ihrer Tempelobservanz, mit ihrer Zugehörigkeit zum Tempel besonders zentrale Bedeutung hatten, im Gegensatz zu den Juden Samariens und im Gegensatz zu den Juden Galiläas, die ja auch existierten. Das Wort Jude heißt Dankbarkeit. Da sind wir bei einem weiteren wichtigen Begriff, damit Sie auch die Definition dieses Begriffs haben. Das Wort Jude heißt der Dankbare. Woher wissen wir das? Weil die Mutter Lea, die Mutter des dritten Sohnes des jüdischen Volkes, war Ruben, Simeon, Judah, ihn benennt, das steht in Genesis 29, 35 ist die Mutter Leas, die erste Dame, die erste Frau, die ihren Sohn mit Jehuda benennt. Weil sie sagt, ich bin so dankbar, dass ich meinen Sohn bekommen darf, das war der vierte Sohn, und nannte ihn Jehuda oder Juda. Das ist die erstmalige Erwähnung des Begriffes Juda. Und interessanterweise erst viel später, kristallisiert sich dieser Begriff heraus als eine Kollektivbezeichnung des jüdischen Volkes. Juda bedeutet der Dankbare, das heißt, dem Wort Juda wohnt die Dankbarkeit inne, und jetzt sind wir wieder bei einem Aspekt des Jüdischseins, nämlich die Dankbarkeit, Gott untergeordnet zu sein. Das Thema Jude sein heißt Dankbarkeit, heißt Verbundenheit mit etwas Größerem. Ich habe es ja letztes Mal Transzendentalen genannt, ist die Verbundenheit mit dem größeren Geheimnis des Lebens, nämlich Gott. Ich darf wiederholen. Jude sein bedeutet etwas in sich spüren, nämlich eine Verbundenheit mit Gott. Die Verbundenheit mit dem Schöpfer des Lebens welche eine Dankbarkeit, schlicht einfach eine Dankbarkeit zum Ausdruck bringt. Denn die Mutter Lea, wie gesagt, bringt zum Ausdruck, ich habe einen dritten Sohn geboren, nach Ruben Simeon kommt Juda, und ich bin dafür so dankbar und nannte ihn daraufhin Jehuda. Mit der Zerstörung des zweiten Tempels, liebe Freunde und Freundinnen, unserer Zusammenarbeit, werden die Juden vertrieben. Im Jahre 70 fällt der zweite Tempel, es kommt zur zweiten großen Diaspora, nach der Vertreibung der Juden im Jahre 722 vor und nach der Vertreibung der Juden 587 vor, wobei die Katastrophe von 587 vor durch die Babylonier als die ganz schlimme galt, als die besonders schlimme, weil der Tempel zerstört wurde, erfolgt im Jahre 70 durch Titus und Vespasian die weitere Zerstörung jüdischen Lebens in Judäa. Das jüdische Leben wird nahezu komplett ausgelöscht und wir Juden, Jehudim, werden in die Diaspora überführt. Zunehmend haftet uns Juden, uns Israeliten, uns Hebräer, dieser Begriff inne. Das heißt, der Begriff bedeutet, wir sind die Dankbaren. Ohne überhaupt nachzudenken, werden wir von vielen Christen, hojudajoi, auch im Griechischen schon, in den großen Evangelien und in den großen späteren Schriften, der Märtyrer der katholischen Kirche, werden wir zunehmend als die Juden benannt. Und ich bin, wie gesagt, davon überzeugt, es sind die Menschen, die in Judäa lebten, weil es das letzte große, wenn Sie wollen, das letzte große Enklave des Judentums war innerhalb des großen Imperium Romanum. In Judäa lebten ja die meisten Juden, in Judäa lebte eine große Anhängerschaft der Juden, in Judäa gab es den Tempel und das Nordreich war ja schon zur Zeit Jesu ausgelöscht. Es gab natürlich jüdische Gemeinschaften im Norden von Israel. Aber noch einmal, das Kernjudentum, das Judentum, das damals noch dominant war, das noch nicht vertrieben wurde im Jahre 70, war ja das Judentum in Judäa. Dort herrschte ja auch ein jüdischer König, Herodes, und seine Linie herrschte ja in Jerusalem. Die herodianische Linie, das Nordreich, hatte ja gar keinen König mehr. In Galiläa gab es überhaupt keinen König, es gab ja nur den Verwalter des Römischen Reiches. Das heißt, jüdisches Leben war reduziert auf Judäa. Und darum hatte sich eingebürgert, christlicherseits uns Juden zu kennzeichnen als Yahudim, auch im Islamischen, in der islamischen Welt, die sich später breit machte im 9., 10., 11. Jahrhundert. Und natürlich in den christlichen großen Schriften wurden wir als die Juden tituliert. Der Begriff wurde zunehmend, weil wir bei unserem Thema ja bleiben, zunehmend als Stigma, als Verübelung von Judentum, von Menschen betrachtet. Weniger der Begriff Hebräer und weniger der Begriff der Israeliten, wiewohl der nicht vergessen wurde. Aber wir Juden wurden zunehmend durch dieses Jude-Sein, durch diese Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinschaft im Süden Israels und durch unser, nennen wir es mal so, unser Anhaften, unser kompromissloses Anhaften an unserem Glauben, zunehmend negativiert durch den Begriff der Juden, weil ohne dass viele Christen überhaupt wussten, was Jude sein bedeutet. Das ist ja ein Ehrenname, den ich unbedingt rehabilitieren möchte, indem ich Ihnen heute Abend sage, was es bedeutet. Jude sein ist nicht etwas Primitives oder etwas Pharisäisches, all die negativen Konnotationen, die dem Jüdischen innewohnen, sondern Jude sein heißt schlicht und einfach der Dankbare, der eine Verbindung zu seinem unsichtbaren Gott pflegt und hegt ohne Kompromisse. Das ist ein Adelstitel. Wenn Sie Jesus gesagt hätten, du bist Jude in diesem Sinne, und er wusste das natürlich, hätte er gesagt, ich danke dir, dass du mich so titulierst. Im Neuen Testament finden wir ja kaum Bezeichnungen, bis auf den Brief an die Hebräer, kaum Bezeichnungen wie Israeliten. Paulus bezeichnet sich gelegentlich, ich bin ein Israelit. Paulus bezeichnet sich gelegentlich als ein Hebräer, Israelit und Hebräer. Aber er ist überwiegend in seinem Selbstverständnis ein Jude, einer der jüdischen Gemeinschaft in Israel zugehöriger Jude. Damals war noch der Begriff, wie gesagt, zur Zeit Pauli, Israelit und Hebräer gängig. Bei Jesus in der Diaspora, vor allem in der Diaspora-Gemeinschaft, sprich in Tarsus, in Zilizien, wo er lebte. Jude sein war damals noch nicht so bekannt, denn Paulus lebte ja vor der Zerstörung, vor 70. Auch Jesus benutzt ja den Begriff, den kennen Sie ja, in Johannes 4,22, das Heil kommt von den Juden. Nicht das Heil kommt von den Israeliten und nicht das Heil kommt von den Hebräern, sondern das Heil kommt von den Juden, sagte ja der Dame am Jakobsbrunnen, mit der er ja einen theologischen Disput hat, wer hat den wahren Glauben? Die sogenannten Samariter, die am Brunnen sind, die damals schon als Sekte galten im Nordreich, oder die Judäer, die an der jüdischen Observanz, an der Tora-Observanz noch festhielten. Jesus sagt diesen unsterblichen Satz, den Sie alle natürlich als Christen kennen, das Heil kommt von den Juden, Teshua oder Yeshua, Ba'a Meha Yehudim. Dieser Begriff hat uns enorm charakterisiert. Und obwohl es so eines der größten Sätze des Judentums ist, bekamen wir dennoch immer wieder antisemitische und antijudaistische Resonanz zu spüren von der Umwelt. Warum? Und jetzt kommt natürlich dieses typische Element, wie angeblich Jesus Christus ans Kreuz geschlagen hätten. Jetzt kommt dieses typisch christliche Motiv des Antijudaismus. Das heißt, wenn Sie es mal radikal von mir beantwortet haben wollen, wir Juden, wir Hebräer, wir Israeliten waren immer anders. Unser Ausgangspunkt vor einer Woche und auch heute Abend vor einer Stunde, unser Ausgangspunkt ist und bleibt, wir Juden sind anders, weil wir einen Glauben haben, der nicht, ich sage es mal ganz deutlich, vermenschlicht oder vergegenständlicht werden soll. Wir haben einen Glauben und wir leben einen Glauben und wir sind ein Glaube, der unter keinen Umständen vermenschlicht oder vergegenständlicht wird durch irgendwelche Kultobjekte oder durch irgendwelche Personifizierungen, welcher Art auch immer, sondern wir glauben an einen unsichtbaren Gott, der uns immer schon Probleme einbrachte, weil wir nicht bereit sind, ein Baal oder ein Astarte oder ein Milkom oder ein Chemosh, die verschiedenen Götter, die da im vorigen Orient herrschten, anzubeten. Nun kam, sprich im Jahre 0, beziehungsweise 30, Jesus von Nazareth, der große Jude, wurde gekreuzigt. Paulus betreibt seine Riesenmissionen durch Europa, ein ganz großer Jude, den ich schätze, ein Feuerwerk wie ich, voller Feuer, voller Dynamik und predigt, Gerlinde weiß das, weil ich ja mit ihr heftig lernen darf, und predigt die Auferstehung bzw. Auferweckung des Jesus von Nazareth. Es wird eine Polemik aufgebaut. Paulus baut eine Polemik auf in seinem Neuen Testament, sprich in seinen Briefen, in seinen paulinischen Briefen, von denen ich überzeugt bin, das möchte ich noch kurz sagen, das ist mir ganz wichtig, bevor Sie mir Fragen stellen dürfen. Er baut eine Polemik auf, von der ich überzeugt bin, dass sie nicht antijudaistisch gedacht war. Der Unterschied übrigens zwischen Antijudaismus und Antisemitismus besteht ja darin, dass Antijudaismus sich ja speziell gegen uns Juden als Glaubensgemeinschaft richtet. Antijudaismus ist die früheste Wurzel des Judenhasses, weil man uns Juden als gottgläubige Menschen verurteilte und verdammte. Ihr seid Juden, ihr glaubt nicht an Jesus Christus. Ihr bekreuzigt euch nicht, warf man uns vor. Und vor der Zeitenwende sagte man uns, ihr glaubt nicht an Baal, nicht an Astarte, an die verschiedenen heidnischen Gottheiten. Immer war etwas mit uns nicht in Ordnung, wenn Sie es bitte notieren wollen. Immer war Marcel Lörzer, sehe ich hier gerade einen Teilnehmer. Marcel, sind Sie in Frankfurt?
Ja, in Kalbach, hallo.
Hallo, lieber Marcel, ich freue mich sehr, ich sehe ein neues Gesicht hier. Lieber Marcel, ich will gerade den Satz wiederholen, der wichtig ist. Immer waren wir für die Außensicht, Sie merken, wir gehen immer tiefer in das Fundament hinein, waren wir für die Außenwelt nicht in Ordnung. Wir waren nicht in Ordnung, Gerlinde. Immer war an uns etwas nicht in Ordnung. Dass Christen sich hätten fragen müssen, beziehungsweise Polytheisten zur Zeit der Bibel, was ist an euch nicht in Ordnung? Dass ihr uns immer zertreten und vergasen müsst, das kam nicht in Betracht. Aber immer waren wir Juden nicht in Ordnung. Einmal, weil wir nicht an die vielen Götter der Griechen glaubten, an die vielen Götter der Römer, an die vielen Götter der verschiedenen Völker im vorderen Orient, die es da gab, eben Ammoniter und Edomiter etc. Wir waren immer nicht in Ordnung aus der Sicht der anderen. Dann kommt Jesu Geburt, dann kommen die paulinischen Reisen, dann kommt die Bekehrung der Heiden zu Jesus von Nazareth und wir Juden werden noch weiter antijudaistisch polemisiert durch die Kirchenväter und später durch Konstantin in der konstantinischen Wende 325. Wieder sind wir nicht in Ordnung, weil wir den Sonntag nicht halten, weil wir kein Schweinefleisch essen und weil wir Jesus Christus nicht als den Erlöser der Welt akzeptieren, wie in der Mehrheit. Das heißt, immer wieder haftet uns etwas an, was nicht in Ordnung ist aus der Sicht der anderen. Und was machen wir Juden? Trotz aller Assimilation, die es natürlich gab, wir bleiben unserem Väterglauben treu. Wir bleiben Israeliten, Kämpfer Jakobs, die wie Jakob in der Nacht eben kämpften. Wir bleiben Juden. Wir sind dankbar, dass wir einer auserwählten Gemeinschaft gehören. Den Begriff Erwählung werden wir noch klären. Und wir bleiben Grenzüberschreiter. Und das stört, wenn Sie das notieren wollen, es stört die Andersdenkenden. An uns ist eine Dauerprovokation, Provokation perpetuelle, nennen das viele französische Denker, Provokation perpetuelle, eine ewige Provokation, weil wir einfach anders sind und zu unserem Anderssein Markus Breuer stehen. Wir Juden standen und stehen zu unserem Anderssein, auch wenn es den Christen die Galle hochkommen lässt und wenn es auch die Polytheisten, lieber Marcel, vor der Zeitrichtung die Galle hochkommen lässt. Und dann entwickelt sich aber, das möchte ich Ihnen auch ganz kurz sagen, schon als Appetizer für nächste Woche, dann kommt der Antisemitismus. Der Antisemitismus ist eine Säkularisierung des Antijudaismus, können Sie aufschreiben. Das ist nichts weiter, damit Sie die Begriffe sauber voneinander unterscheiden, Marcel. Antijudaismus ist eine scheinbar biblisch fundierte Judenfeindschaft. Ich wiederhole, der Antijudaismus ist eine scheinbar jüdisch-biblisch begründete Judenfeindschaft. Naja, es steht doch in der Bibel schon, dass ihr anders seid und wir mögen keine anderen. Und ihr seid ja eh nicht in Gottes Wegen gegangen, hat man uns ja immer wieder vorgeworfen. Das heißt, uns Juden hat man unsere eigene Bibel vorgeworfen, obwohl man die Bibel gar nicht richtig kannte, Markus Breuer. Uns Juden hat man sowohl vor der Zeitenrechnung vorgeworfen, schaut euch doch eure eigene Bibel an. Gott ist mit euch ständig unzufrieden. Ihr treibt es doch wieder mit Huren. Ihr hurt herum. Ihr verlasst den Gott Israels. Ihr seid doch dreckige Verbrecher. Gott will euch doch nicht mehr. So hat man uns geschändet, obwohl wir der Welt das die Tora brachten. Obwohl wir Juden immer besser verstanden, was Gott meinte, hat man uns Juden vorgeworfen, ihr versteht eure eigene Tora nicht. Schaut euch doch eure Tora an. Schaut euch Jeremia an, schaut euch Ezekiel an, schaut euch Hosea an. Ihr seid nicht mehr geliebt von Gott. Er hasst euch wie die Pest, ihr dreckigen Kröten. Ernsthaft. Können Sie in ganz großer Literatur der Kirchenväter finden. Man hat uns, unsere eigene Tora, die von uns Juden stammt, Marcel, gegen uns gerichtet. So geschmacklos, so pervers waren Christen im Mittelalter gegen uns Juden. Und natürlich auch schon vorher. Noch einmal, damit es für Sie klar wird, Marcel, Antisemitismus ist die säkularisierte, die verweltlichte Form des Judenhasses, der im Laufe etwa, sagen wir mal, 17. bis 18. Jahrhundert entstand und sein Höhepunkt im 19. Jahrhundert durch Alfons Rosenberg entstand, nämlich die Juden als Parasiten in der deutschen Gesellschaft. Das ist nichts weiter als die Fortsetzung, damit Sie es notieren, die Fortsetzung eines fanatischen, eines krankhaften, ich sage es in aller Deutlichkeit, eines fanatischen, pathologischen Judenhasses, der ein Problem der Judenhasser ist und nicht ein Problem von mir. Sie merken, wir werden immer deutlicher für Ihr Geld, beziehungsweise für Ihre Teilnahme. Ich kriege ja Geld und Sie sind ja kostenlos bei Markus Breuer eingeladen, was ich ja sehr toll finde. Aber ich will sagen, für mein Geld, denn ich will ja das Gefühl haben, dass Markus Breuer mir gutes Geld gibt für gute Leistung. Wissen Sie, ich nenne den Antijudaismus und den Antisemitismus eine Psychopathologie, eine geistige Störung der Judenhasser, nicht von uns. Denn wir Juden, damit es für Sie ganz deutlich wird, für Sie alle, wir Juden haben nichts weiter verbrochen, als den Glauben unserer Väter und unserer Mütter treu durchzuhalten, trotz Kreuzzügen und trotz Verbrennungen und Scheiterhaufen, die uns zu Unrecht über Jahrhunderte dezimiert haben. Das war unser Verbrechen. Unser Verbrechen bestand darin, Hebräer zu bleiben, Israeliten zu bleiben und Juden zu bleiben. Unsere Kinder zu beschneiden, obwohl man uns beschimpfte, dass wir das Glied eines Kindes am achten Tag beschneiden. Man hat uns dafür gehasst. Wir seien Kinderverstümmler, Penisverstümmler, dass wir sowas unseren Jungs anmuten. Im Hitlerreich wurde das ja auch pervertiert. Wir wurden ja in den Dreck gezogen, hinten und vorne, weil wir an unserem Glauben festhielten. Und dann kam, wie gesagt, dieser Antisemitismus und das ist nichts weiter als die Pervertierung, wenn Sie es notieren. Die schlimmste Pervertierung, Marcel, die man uns Juden antun konnte, nämlich Pseudo-Argumente zu finden, warum wir Juden primitive, dreckige Gestalten sind. Da gibt es den sogenannten biologischen Antisemitismus und den rassischen Antisemitismus und den kulturellen Antisemitismus und den wirtschaftlichen Antisemitismus, kennen Sie alles schon. Das will ich mit Ihnen nicht anschauen, weil ich ja als Religionswissenschaftler bei Ihnen arbeite. Aber all diese Sondervarianten des Judenhasses, des krankhaften, des psychopathologischen Judenhasses, wurzeln darin, dass wir Juden etwas in uns haben, was uns unauslöschlich, Markus Breuer, du Judenfreund, mit unserem Glauben in Verbindung bringt und uns trotz aller Widrigkeiten den Schabbat halten lässt, die Jungs am achten Tag beschneiden lässt, trotz aller Beschneidungsdebatten in Deutschland und aller Hysterien, die es weltweit gab, und uns koscher essen lässt, sogar am Abend vor der Deportation in die Gaskammer. Juden haben in ihrer Mehrheit immer festgehalten an den sogenannten mosaischen Geboten. Und das hat die Welt zur Palme gebracht. Das hat die nicht-jüdische Welt provoziert bis zum Exzess und darüber hinaus. Warum sind diese Juden nicht abzubringen von diesem uralten Wüstengott, hat man mal im Mittelalter geschrieben, auch in der Nazizeit. Die Juden müssen doch endlich mal kapieren, dass Jesus gekommen ist zum Beispiel, dass Jesus für alle gestorben ist. Warum sind die Juden nicht in der Lage, die Mehrheit der Juden, warum sind die Juden nicht in der Lage, aufzuhören mit der Beschneidung? Paulus hat sie doch abgeschafft, auf dem Apostelkonzil angeblich in Apostelgeschichte 15. Warum sind die Juden nicht in der Lage, Christen zu werden? Warum essen die Juden kein Blut? Warum hören die Juden nicht mit ihrem Sabbat auf und halten den Sonntag? Warum sind die Juden so uneinsichtig, so ekelerregend provokant? Das hat uns Juden das Leben zur Hölle gemacht. Und trotzdem haben wir Juden immer wieder gemerkt, was ja Rabban Gamaliel sagt und in dem Gespräch in Apostelgeschichte 5, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Das hat uns immer wieder überleben lassen. Wir haben immer wieder gemerkt, wie es gehört, sagen wir es mal auch ganz hart heute Abend noch dazu, das möchte ich gerade noch aussprechen, wir Juden müssen akzeptieren und ich auch. Glaubst du das? Was? Da war ein Kind gerade. Bitte machen Sie gerade den Lärm aus, bitte, weil das stört uns etwas, ein Geschrei. im Hintergrund. Ich will gerade wiederholen. Jude sein heißt auch in Kauf nehmen, das will ich Ihnen auch sagen, Polemik und Hass und Unverständlichkeit seitens der Umwelt. Auch das gehört zum Jude sein. Es gibt mehrere Beispiele in der Bibel. Es gibt einen Satz, den können Sie aufschreiben, von einem gewissen Bileam, der steht im, will ich ganz kurz noch sagen, im vierten Buch Mose. Im vierten Buch Mose ist ein großer Bileam in Kapitel 22, in Kapitel 23. In Kapitel 23 sagt ein großer Bileam, der seinerzeit kam, vielleicht erinnern Sie sich noch, weil ein anderer heidnischer König ihn bat, das jüdische Volk zu verfluchen. Und dieser Bileam wollte das jüdische Volk verfluchen, weil damals schon vor Jesu in der prächristlichen Ära wir Juden unsympathisch waren. Man mochte uns nicht. Und in Numeri, im vierten Buch der Bibel, Kapitel 22, 23, 24, kommt dieser Bileam, ein sogenannter moabitischer Zauberer, ein Hohepriester der Moabiter, und will uns Juden verfluchen. Gott verwandelt ihn natürlich, das kennen Sie noch aus dem Religionsunterricht, Gott verwandelt seinen Fluch in einen Segen. Und unter anderem segnet er die Juden mit größten Worten, ihr seid das Volk Gottes und ihr werdet immer von Gott geliebt werden, mit all euren Schwierigkeiten. Und dann sagt er einen Satz in Kapitel 23, nämlich Am Levadad Yishkon Uvagoyim Lo Yitchashev. Ich darf ihn nochmal wiederholen, damit Sie Hebräisch hören. Am Levadad Yishkon Uvagoyim Lo Yitchashev in 23, in Numeri 23. Und dieser Satz bedeutet, Bileam, einer der größten Judenhasser der Zeit, der von Gott verwandelt wird in einen großen Förderer der Juden, sagt, ein Volk wohnt einsam in der Wüste, einsam in der Weltgemeinschaft, und er wird, weil es Jude ist, das Volk, nicht geachtet und nicht vollwertig betrachtet. Ich darf wiederholen. Bileam sagt in diesem großen Satz in Kapitel 23 in 4. Mose, Numeri, Am Levadad Yishkon, das jüdische Volk hat in sich den Ruf, einzeln, einzigartig durch die Geschichte zu gehen, als jüdisches Volk, und das sagt er schon vor Jesus von Nazareth, sprich vor dem christlichen Antisemitismus, dem christlichen Antisemitismus, Uva Goyim lo yitchashev. Und in den Goyim, Goyim ist der biblische Begriff für die Völkerwelt, seien sie Heiden, seien sie Christen, Uva Goyim lo yitchashev heißt, und er wird in der Völkerwelt nicht geachtet, nicht wertgeschätzt, nicht geachtet, Nicht geachtet, sondern verachtet. Das heißt, Sie sehen schon, in einer Zeit vor dem Massenphänomen des Judenhasses sagt uns die Bibel über den Satz, den ein Judenhasser, der von Gott umgestaltet wurde in einen Judenfreund, etwas ganz Deutliches. Wir Juden müssen akzeptieren, dass, nehmen wir es mal so, das Außenseitersein, das Anderssein, das Besonderssein zu unserem Wesen dazugehört. Und auch ich merke es. Und ich bin heute gar nicht traurig darüber. Ich bin ein Jude, der an seinem biblischen Bewusstsein festhält. Und indem ich an dem biblischen Bewusstsein festhalte, wie viele andere Juden heute auch, und meine großen Lehrer und Freunde und auch und eben meine Eltern und Großeltern etc., indem ich merke, dass Jude sein Außenseitersein bedeutet, und drücken wir es mal ganz hart aus, wenn Sie sich heute den Nahen Osten anschauen. Und wenn Sie sich heute, weiß ich was, den Neo-Antisemitismus in deutschen Straßen anschauen, Markus Breuer, wirst du merken, dass etwas dazugehört, was uns immer Feindschaft einbringen wird. Es geht nicht anders. Das heißt, solange der Messias nicht gekommen ist, solange die Welt, Markus, Marcel, Lörzer, solange der Messias nicht gekommen ist, solange die Welt nicht erlöst ist, solange die Menschheit nicht die Schönheit des jüdischen Volkes sieht und solange die Menschheit, die nicht-jüdische Menschheit, nicht bereit ist, im Anderssein des Juden etwas Großes zu sehen, Markus, etwas Gewaltiges, etwas Revolutionäres, was nur zum Wohle der anderen gereichen kann, müssen wir Juden, sei es mit arabischem Fanatismus, sei es mit deutschem Narzissmus, DVU, AfD, alles, was da rumläuft, leben. Und ich sage Ihnen ganz offen, mir macht das keine Angst mehr, zu wissen, dass ich als Jude, nicht als Yuval Lapide, sondern als Jude, wenn ich die Karte auf den Tisch lege, Missfallen errege, weil ich einem Glauben angehöre, der nonkonformistisch ist und der nicht bereit ist, sich einem gewissen, nennen wir es mal so, ein Massenströmen, ein Massendenken, im konventionellen Denken der Gesellschaft anzupassen. Und das wird bei einem Juden früher oder später immer passieren. Weil ein Jude.
Weil in du der hast die Stunde jetzt sehr weit ausgereizt. Lass uns doch noch mal vielleicht auch, entschuldige, dass ich so uncharmant reingrätsche. Es ist aber schwierig, bei dir eine Atempause zu finden, wo man es etwas charmanter tun könnte. Gibt es denn Fragen oder Anmerkungen noch? Die kurze Zeit sollte schon auch noch sein.
Bitte.
Dann einfach das Mikrofon öffnen und Frau Segel.
Ich hätte da eine Anmerkung, und zwar, wie weit spielen eigentlich Bibelübersetzungen damals und heute auch eine Rolle dabei, dass, also zu, tragen zum Missverständnis bei und zum Judenhass? Denn die Vulgata, also ich meine, abgesehen vom gehörnten Mose, der ja heute wahrscheinlich nicht mehr Hörner trägt, aber das war ja eine sehr flotte Übersetzung, und Übersetzungen sind ja eigentlich immer auch Interpretationen, also von daher, und wenn die schon von, naja, Antipathien, sagen wir es mal freundlich, getragen sind, wird das natürlich weitergereicht, meiner Meinung nach.
Ja, ja, ganz richtig, was du sagst, Gerlinde. Gerlinde ist eine große Schülerin. Das ist ein Riesenthema für sich. Natürlich hat die Übersetzungsungenauigkeit der Schrift viel dazu beigetragen, was du sagst, der gehörnte Jesus, oder was ich vorhin angesprochen habe, die Polarisierung zwischen Jesus und den Juden. Das ist ein so bitteres, missliches Kapitel. Und ich will Ihnen eins sagen, das ist mir auch ganz wichtig, und danke ich dir, Gerlinde, dass du das ansprichst. Dieses Thema Unkenntnis und Unbehagen dem Judentum gegenüber, hat dazu geführt, dass es, wie du sagst, in der Vulgate und in Hieronymus und auch in späteren Übersetzungen, auch in heutigen gängigen Übersetzungen, noch weiter, nennen wir es mal so, unsaubere und unseriöse Übersetzungen gibt, die zu großen Schwierigkeiten geführt haben. Wenn Sie zum Beispiel daran denken, ich bringe ein Beispiel. Ich bringe ein Beispiel, das mein Vater vor 40, 50 Jahren immer wieder hervorbrachte. Die Passion Jesu ist ja das größte Thema des christlichen Bewusstseins. Für einen Christen ist die Passion Jesu natürlich, das respektiere ich ja, ein großes Erlebnis und das zentrale Moment im Leben Jesu. Sie haben bei Matthäus, werden wir ganz konkret, in der Matthäus-Passion, ganz gefährliche Stellen, die nicht korrekt wiedergegeben wurden. Natürlich streng genommen griechisch formal gesehen schon, aber sie wurden nicht dem Geist nach, was mein Vater, was ich ja nächstes Jahr zu würdigen gedenke, unter anderem mit Markus Breuer, dem Sinn nach interpretiert. Da gibt es die letzte Szene, nämlich die Szene zwischen Pontius Pilatus und dem jüdischen Volk, in der es darum geht, Jesus muss gekreuzigt werden. Und da steht laut Matthäus am Ende seines Evangeliums, in Ende der 20er Kapiteln, das ganze Volk versammelte sich vor Pontius Pilatus und schrie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und Pilatus, und das ist eines der schärfsten Probleme, eines der schärfsten Spannungsberichte in der gesamten Heiligen Schrift im Neuen Testament, nämlich wie judenfeindlich bzw. judenfreundlich war Pontius Pilatus und wie jesusfeindlich bzw. jesusfreundlich war das Volk. Ich darf wiederholen, das Thema, danke Gerlinde, das Thema, die Passion Jesu mit der Ambivalenz des jüdischen Volkes, des sogenannten jüdischen Volkes gegenüber Jesus und der Ambivalenz des Pontius Pilatus, der sagt, ich muss meine Hände in Unschuld waschen, ich finde nichts Schlimmes an Jesus von Nazareth. Und der sagt, ich gebe euch den Barnabas frei, was wollt ihr von mir, ihr Juden? Jesus ist doch unschuldig. Und dann das ganze Volk, Gerlinde, und die anderen Freunde und Freundinnen, die sagt, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und das Volk schrie, sein Blut möge über uns und unsere Kinder kommen. Wissen Sie, wie viele Millionen Juden deshalb sterben mussten? Wie viele Millionen Juden aufgrund dieser unsauber wiedergegebenen Matthäus-Passion, ich rede gar nicht von der Johannes-Passion und von der Markus-Passion, und mein Vater, keine kleine Nummer, wie gesagt, hat das weltweit herausgearbeitet. Ich werde das nächstes Jahr so gut will porträtieren, wie mein Vater es korrigiert, ohne das Neue Testament zu entstellen. Aber diese, nennen wir es mal ganz hart, diese Reinwaschung des Massenmörders Pontius Pilatus, des Verbrechers Pontius Pilatus, der seine Hände angeblich in Unschuld wäscht und der den Juden, den erregten, primitiven, ekelerregenden Juden, ich karikiere natürlich, mitteilt, Jesus sei doch völlig unschuldig und er möchte ihn im Grunde genommen freisetzen. Und die Juden, die in ihrer Totalität in Jerusalem angeblich den Tod Jesu wollten, das ist eines der fundamentalen Texte, die uns Juden in den Tod, in den unverdienten Tod im Mittelalter brachten. Weil man christlicherseits mit aller Schärfe, um es deutlich zu sagen, mit aller Polemik, Markus, mit aller Niederträchtigkeit, ekelerregende Niederträchtigkeit, bemüht war, ein Schisma, ein Bruch einzubauen zwischen Pontius Pilatus, der angeblich überhaupt kein Judenfeind war, obwohl er der dreckigste Judenfeind war, den es je gab, das wissen wir heute, und den Juden, die natürlich ihrerseits Jesusfeindlich waren und nichts anderes wollten als Jesu Tod am Kreuz. Und diese Unfähigkeit, darum bedanke ich mich bei meiner großen Schülerin Gerlinde Segel, diese Unfähigkeit christlicherseits, mit diesem Text umzugehen, ihn zeitgeschichtlich zu verstehen, wie die Schärfen in diesem Text entstanden sind, wer wen wirklich hasste, hat zu einem katastrophalen Antijudaismus geführt, der, wie mein Vater sagte, an jedem Karfreitag zu Exzessen, Exzessen von Judenmorden gegen den Willen Jesu, der immer sagte, ich bin nur gekommen, um den Frieden zu bringen und nicht den Tod, gegen den erklärten Willen Jesu zu morden, zu katastrophalen Verbrechen gegenüber Juden führte. Noch einmal, weil man nicht die Größe besaß, christlicherseits, diesen Text, die Passion Jesu, judenfreundlich zu interpretieren.
Danke.
Ja. Gibt's? Ja, und dazu, wenn, hören wir mich?
Ja.
Hören wir mich? Ja, hallo, Joel. Ja. Ungeachtet aller Übersetzungsfehler darf man aber auch nicht vergessen, dass in den ersten Jahrhunderten das Volk des Lesens und des Schreibens überwiegend gar nicht mächtig war, sondern dass es abhängig war von der Auslegung der oberen
Gebildeten.
Und wenn die natürlich jetzt bösartig die Dinge so hingebogen haben und das Volk praktisch Kopf gewaschen haben, was sich dann auch über die Jahrhunderte leider exzessiv festgesetzt hat, zur Entwurzelung, zur völligen, totalen Entwurzelung vom hebräischen Original geführt hat, dann kann man natürlich das Volk ganz leicht links und rechts steuern, wenn man es braucht. Und Joval, noch eine kleine Eingebung, die ich neulich hatte, passt jetzt gerade dazu, zu der Entwurzelung. Wenn es dem großchristlichen Körper gelingt, die Apokalypse des Johannes in eine Apikalypse, was von Apis, apikal kommt, wurzelwärts, dann sind wir doch ganz zufrieden, oder?
Ja. Aber wobei ich finde es ganz toll, was du sagst, Dirk, mein Freund. Aber noch einmal, es bedarf nicht nur der Korrektur der Apokalypse des Johannes. Das heißt, was heißt Korrektur? Eine Neuinterpretation. Ich möchte ja gar nicht, dass der Text der Bibel geändert wird. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, damit Sie merken, damit wir heute auf jeden Fall in einem guten Ton abschließen. Kennen Sie die Bibel in gerechter Sprache? Markus, ist dir das ein Begriff? Bibel in gerechter Sprache. Das ist die sogenannte Emanzenbibel, nicht in Anführungszeichen, obwohl große Professorinnen daran gearbeitet haben, katholischen, evangelischen. Die Bibel existiert seit etwa 30 Jahren. Ich möchte Ihnen wirklich Lust machen, sich diese Bibel anzuschaffen. Die kostet kein Vermögen. Ich wiederhole, die kriegen Sie im Internet, überall, in jedem Buchladen, auch am Dom in Frankfurt. Die heißt Bibel in gerechter Sprache. Und ich möchte Sie, Marcel, auch dich, Dirk, ausdrücklich bitten, ausdrücklich, diese Bibel morgen anzuschaffen. Weil diese Bibel seitens großer Professorinnen, betone Frauen, Frauen haben auch was zu sagen, nicht nur gestandene Männer, sondern auch gestandene Frauen, von katholischen Professorinnen und protestantischen Professorinnen vor 30 Jahren geschrieben wurde, übersetzt wurde, ein völlig anderes Bild von Juden und von Frauen in der Bibel präsentiert, ohne am Kerygma, an der Glaubenslehre des Judentums zu rütteln, das Kerygma des Christentums. Das Kerygma des Christentums im Neuen Testament, Kerygma ist die Glaubenslehre, die Glaubenssubstanz, Marcel, das Kerygma von Ihnen Christen in den Evangelien und apostolischen Briefen und das Kerygma von uns Juden im Alten, im Ersten Testament, wird nicht im Mindesten angerührt. Aber diese Bibel auf etwa 500 Seiten, das ist ein Riesenwerk, dicker als jede Lutherbibel, mit vielen Erklärungen, fantastischen Erklärungen, ist ein Meilenstein, Markus, ein Meilenstein in der deutschen Theologie seit der Vergasung von 6 Millionen Juden. Weil sie erstens sich bemüht, und zwar erfolgreich bemüht, liebe Gerlinde, das Judenbild, dieses ekelhafte Judenbild in den Evangelien und in den apostolischen Briefen zu korrigieren. Und zweitens auch zum Thema Gender, das Frauenbild auch zu relativieren. Ich bin ein heißer, ein erregter Befürworter dieser Bibel in gerechter Sprache. Und ich empfehle Ihnen sehr, Dirk, bitte schaffen Sie sich das an und lesen Sie parallel dazu. Ich habe ja nicht gesagt, Luther muss nicht mehr gelesen werden. Aber ich möchte bitten, als gebildete Menschen im 21. Jahrhundert zuzulassen, dass wir heute eine multiple Bandbreite von Übersetzungen haben. Dazu zählen zum Beispiel die Einheit natürlich. Dazu zählt Luther, Elberfelder, Zürcher, natürlich die jüdischen Ehebuber, Rosenzweig und Plaut. Aber auch die Bibel in gerechter Sprache, die ausgesprochen provokant ist, aber ausgesprochen korrigierend und darum reparativ ist in Bezug auf das schmutzige, ich sag's ganz heiß, das schmutzige Jesusbild, Judenbild, das zum Beispiel in der Matthäus-Passion erwähnt wird. Das wird relativiert. Ich gebe ein kleines Beispiel, darf ich ganz kurz mal ein kleines Beispiel geben, wie die Matthäus-Passion nicht außer Kraft gesetzt wird, sondern zum Beispiel in den kritischen Stellen im Matthäus-Evangelium in der Passion in den 20 Kapiteln eben nicht heißt, die dreckigen Juden, die verallgemeinen Juden schrien das und das und das und das, sondern wie mein Vater schon vor 40 Jahren empfahl, eine aufgebrachte jüdische Menge schrie vor dem Präonium, das spricht im Palast des Pontius Pilatus, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Die aufgebrachten Juden vor dem Präonium, dem Palast, eben war entsetzt und war traurig und wollte das tun. Und dann wird auch gesagt, zum Beispiel Pontius Pilatus, der Erzverbrecher, der heute international anerkannt ist als ein Massenmörder. Pontius Pilatus sagt der jüdischen Obrigkeit, die mit ihm sprach, dazu, ich kann nichts Anstößiges an Judas, an Jesus, Sohn der Maria finden. Und diese Relativierungen, Markus und ihr anderen, sind unbedingt nötig. Sie ändern nichts an der für Sie als Christen elementaren Lehre der Kreuzigung und Auferweckung Jesu. Aber sie korrigieren im Sinn von Jesus, der keinen Juden hasste, dieses ekelerregende, schmutzige, antijudaistische Bild, das die Evangelien in den bisherigen Übersetzungen mitbringten. Und das ist eine ganz große Leistung, die ich den deutschen Katholiken und den deutschen Protestanten weiblicherseits enorm verdanke. Punkt.
Ja, die Rolle der Frau beschäftigt uns in unserer Kirche auch heute wieder sehr stark und wir sollten viel stärker darauf schauen, wie du auch gerade angedeutet hast, was da schon Großartiges auch geleistet worden ist.
Marcel, noch eine Frage? Marcel Lörzer? Hast du eine Frage?
Ja, ich habe lange überlegt, ich war zum ersten Mal, 2015 war das im Hiob-Seminar. Ich selbst bin im Grunde genommen konfessionslos und interessiere mich sehr, ich studiere Philosophie für überhaupt den Glauben. Vielleicht so eine Randfrage ist zum einen für mich im Grunde genommen als Nicht-Juden ganz streng gesagt. Ich bin durch Erich Fromm an jüdische Gedanken gekommen, die mich bewegen. Wie wird das aus jüdischer Sicht gesehen, wenn ich mich für bestimmte Themen interessiere? Die andere Frage ist, ich will es nicht zu lang machen, Populismus, ich sehe Menschen im Fernsehen, die, sagen wir, politischen Führern, es ist vielleicht ein provokanter Begriff in Deutschland, folgen. Und meine Frage ist, was kann Religion dazu leisten? Weil Religion kennt ja diesen Mythos, es gab schon immer ein Wort, was niemand geschrieben hat, das, man weiß nicht, wo es herkommt. Religion kann damit umgehen. Und denke ich eher als Mensch, der bisher mit Religion nichts am Hut hatte, habe ich auf einmal Respekt und vielleicht schaue zur Religion, zu Menschen katholischen Glaubensbekenntnisses, zu Juden, zu Menschen jüdischen Glaubensbekenntnisses, was man davon wissen kann sozusagen und wie das bei Menschen ist, die plötzlich, heute hat es eine Betriebsratsvorsitzende gesagt, hoffentlich ist dieser Spuk bald vorbei mit dem Corona. Und Menschen, die in dieser Irrationalität umgehen können und in sich einen Glauben haben, die müssten doch eigentlich gefragt sein. Und das ist vielleicht auch noch die zweite Frage.
Ja, Marcel Lörzer, ich danke dir sehr für deine Frage. Ich möchte dazu etwas ganz Wichtiges antworten und bin dir sehr dankbar, dass du die Frage gestellt hast. Der Beitrag der Religion, wenn wir klären, Begriff Religion kommt ja von Religio, die Rückbindung an Gott. Das ist der alte Begriff aus dem Lateinischen, eine Rückbindung an etwas Größeres, was nicht im Rationalen steckt. Ich bin fest davon überzeugt, lieber Markus Lörzer, lieber Marcel Lörzer, liebe Freunde und Freundinnen der KEB Limburg, Bistum Limburg, das Corona-Problem und die anderen gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, das Gender-Thema, Männer, Frauen, das neue neutrale Geschlecht und Arbeitslosigkeit und Klimakatastrophe, sind ja wirklich schlimme Themen, unabhängig von Corona in unserer Gesellschaft. Krankheiten, die wir haben. Wir dementieren ja immer mehr. Die Gesellschaft wird ja so krank. Haben Sie ja auch von der Krankenkasse heute bekommen, den 70-Euro Zuschlag? Die Krankenkassen, die privaten Krankenkassen haben beschlossen, dass zum 1. Januar 2022 jeder Privatversicherte eine Notzuzahlung leisten muss. Haben Sie es auch bekommen? Habe ich heute bekommen. Alle privaten Krankenversicherungen müssen von ihren Bürgern, von ihren Mitgliedern 70 Euro Corona-Notgroschen bezahlen. Habe ich heute mitgeteilt bekommen. Das kriegen Sie wahrscheinlich morgen mit wärmsten Grüßen Ihrer Privatkasse zugesandt. 70 Euro pro Monat, nicht pro Jahr. Das heißt, ich will damit eins sagen, Marcel Lörzer, ich bin fest davon überzeugt, dass die Glaubensrichtung, insbesondere mein Judentum, und ich darf ja der Älteste sein, ich bin viel älter als Markus, nicht nur biologisch, sondern eben, weil ich älter bin als der katholische Glaube. Und ich bin auch viel älter als Gerlinde Segel. Ich bin viel älter als du, Gerlinde. Ich bin steinalt. Ich bin 5000 Jahre alt. Ich bin 5782 Jahre alt, Gerlinde. Du bist nur 2000 Jahre alt seit der Geburt Jesu. Ich bin 5782, ich bin steinalter Mann. Viel älter als du. Und wenn sie einen Menschen treffen, der 5782 Jahre alt ist, ich, Jude, dann können sie mir glauben, dass das Judentum Marcel Lörzer einen riesigen Schatz an Weisheit hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das Judentum, mein Vater hat das schon gesagt vor 40 Jahren, das Judentum und auch das Christentum, wenn sie als Religionsgemeinschaft, als Religionsschatztruhe ernst genommen werden, was die Kirche heute leider nicht mehr zu leisten vermag, ganz viele Impulse leisten könnten zur Bewältigung von Corona und Arbeitslosigkeit und Klimageschichten. Aber die Religion, der Glaube wird heute nicht mehr fundiert. Wissen Sie, es gibt so viele Funktionäre, um es ganz deutlich zu sagen. So viele katholische Bischöfe und so viele auch evangelische Bischöfe erzählen uns nur, funktionieren nur, ohne wirklich zu begeistern, ohne zu proklamieren, ohne die Tiefe des Glaubens. Auch jüdischerseits bemänge ich das, natürlich auch jüdischerseits. Es wird der Schatz unseres Glaubens, Marcel Lörzer, nicht mehr herangezogen, um es noch schärfer zu sagen. Es wird nicht mehr der Gott angesprochen, was ja Bibelmenschen ja immer wieder taten. Warum? Wozu schickst du uns diese Corona schon 2 Jahre? Und warum nehmen die Zahlen besorgniserregend in Frankfurt am Main bei Marcel und bei dir und bei Markus zu, so dass man wieder von einem indirekten Lockdown spricht? Das wird ja immer härter jetzt im November.
Aber
das heißt, Marcel, nochmal die Frage. Die Antwort auf deine Frage ist, der Glaube des Judentums ist so reich. Ich könnte mit dir 1 Stunde lang ein Seminar machen. Was ist die spirituelle Botschaft der Corona? Was ist die spirituelle Botschaft von Alzheimer-Erkrankung, die die ganze Welt lähmt? Ich könnte mit dir 1 Stunde lang eine Arbeit machen. Warum geht das Klima kaputt? Und wir leiden ja darunter wie die Hunde. Das heißt,
weil ich muss jetzt in deiner Frage.
Moment, Markus, ich muss noch einen Satz von Marcel Lörzer sagen. Der Glaube hat unendliche Antworten, wenn du bereit bist, in die Tiefen des Glaubens und in die Tiefe deiner Gottesbeziehung zurückzusteigen. Punkt, Marcel.
Ich muss nur jetzt hier reingrätschen, weil ich Angst davor habe, Juval, und die Angst ist absolut begründet, wenn ich auf die Uhr schaue, dass du auch noch diese 1-Stunden-Vortrag zu dem Thema halten würdest. Und bevor das geschieht, möchte ich uns alle lieber auf nächste Woche vertrösten, denn wir haben jetzt 21 Uhr. Es ist wieder länger geworden als gedacht, aber es ist gut. Nächste Woche, gleiche Zeit, gleicher Tag. Sie können dieselben Zugangsdaten nutzen wie auch heute. Lassen Sie sich bitte nicht verwirren, wenn Sie 5 Minuten vorher das Meeting betreten, dass Sie noch nicht vom Haus reingelassen werden. Das geschieht einfach durch Herrn Steiger um Punkt 19.30 Uhr automatisch. Sie sind dann aber an der richtigen Stelle. Lieber Juval, lieben Dank für deinen Enthusiasmus. Liebe Teilnehmende, liebe Gäste, vielen Dank für Ihre Geduld, Ihre Ruhe, Ihr Zuhörvermögen. Lieber Herr Steiger, danke auch Ihnen für die Unterstützung. Und in dem Sinne wünsche ich einfach eine schöne Woche und bitte, bitte ganz praktisch geben Sie gut auf sich Acht. Und ich hoffe, dass Sie auch gesund durch die nächsten Tage und durch die nächsten Wochen kommen werden. Sobald Sie die Möglichkeit haben, ich mache hier jetzt ganz politisch inkorrekt Werbung, nutzen Sie auch die Möglichkeit, sich eine 3. Impfung geben zu lassen und sich zu schützen. Ja. Tragen Sie, wo immer geht, eine Maske, halten Sie Abstand, Sie nützen sich sehr, sehr viel damit und den anderen eben auch. In dem Sinne, nur, Markus, eine gute Zeit.
Markus Breuer, ein letzter technischer Satz, Marcel. Wenn jemand von Ihnen bis nächste Woche mit mir privat kommunizieren will, gehen Sie auf meine Internetseite, Sie finden dort WhatsApp, Sie finden E-Mail. Wir können gern noch weiter dialogisieren bis nächste Woche.
Okay, lieben Dank, Juval. In dem Sinne mache ich es jetzt kurz. Einen schönen Abend, eine gute Woche, bis nächste Woche. Shalom. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, gute Zeit.
Tschüss. Shalom, bis nächste Woche.
Shalom, Dirk.